Liebe Rasenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns unterstützen kann.
Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft, vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
Deshalb bitten wir euch, helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst ihnen das zuteilkommen, was ihr uns geben wolltet.
Auf unserer Homepage unter rasenfunk.de findet ihr zwei mögliche Spendenziele. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
Vielen Dank.
Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Das ist euer Argument. Euer Argument ist ja für dich, hättest du was Gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Das ist die Wahrheit.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Einen schönen guten Abend. Hättet ihr was Ordentliches gelernt, dann wärt ihr auch Profi geworden. So seid ihr nur Hörer dieses Podcasts. Aber dazu möchte ich persönlich euch ganz herzlich gratulieren. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Max Jakob Ost, bei Twitter der @genetzer. Ich bin Moderator dieser kleinen Sendung, die sich um den Bundesligaspieltag dreht. Und das ist der 14. Und auch heute habe ich wieder, oh Überraschung, Gäste, mit denen wir über den Spieltag reden wollen und aber auch ganz besonders über die Vereine, die ihm besonders am Herzen liegen. Und da haben wir zum einen schon zum zweiten Mal im Rasenfunk mit dabei, Marc Schwitzki, Chefredakteur von herthabase.de und bei Twitter als @jungerherr1892. Und das lässt schon einen leichten Rückschluss auf deinen Lieblingsverein zu. Hallo Marc.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Du hast noch deinen Twitter-Handle geändert, extra für die Sendung. Die Leute müssen dir jetzt alle folgen unter jungerherr1892. Den alten erwähne ich jetzt lieber gar nicht mehr.
Mutig, das gehört der Geschichte an.
Ja, lieber vor der Sendung noch. Hast du gerade noch gut hingekriegt. Und ich denke mal, alle Hörer da draußen werden die Anspielung auf deinen Verein verstanden haben. Und außerdem mit dabei, mit seiner Premiere im Rasenfunk, da freue ich mich sehr drüber, Christian Schwalm, der als Exil-Lilie twittert mit vielen L-Lauten. Er hat keinen Blog, er hat noch keinen Podcast, aber es gehen da wildeste Gerüchte um. Und umso mehr freue ich mich, Christian, dass du hier deine Premiere feierst. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Schauen wir mal.
Schauen wir mal bezüglich heute oder bezüglich deines eigenen Podcasts?
Ich würde sagen, für beide Sachen schauen wir mal. Heute Abend bin ich natürlich voller Vorfreude und guter Dinge mit dem Podcast. Das liegt ja nicht ganz allein an mir, sondern an hoffentlich vielen willigen Mitstreitern, die es mit den Lilien gut meinen.
Da sollte es ja doch so einige geben. Und du musst uns noch kurz erklären, warum Exil-Lilie?
Weil ich den Verein meiner Geburtsstadt seit der Saison 94/95 verfolge, nur die wenigste Zeit davon aus Darmstadt heraus. Das hat Studien-, Arbeits- und lebenstechnische Gründe. Und meine jetzige Station ist eigentlich die bis dato am weitesten von Darmstadt entfernte Station, nämlich zwischen München und Salzburg in Nähe des Chiemsees aus Rosenheim.
Das könnte man durchaus als Exil bezeichnen, aber wenigstens ein sehr schönes Exil, wenn du mich fragst.
Exil, ja. Manche sagen fußballerische Diaspora, aber wunderschön auf jeden Fall.
Ja, gut. Aber bevor wir hier zum Landschaftspodcast werden, würde ich sagen, lasst uns auf den Spieltag gucken. Und ich würde gerne beginnen mit den drei Sonntagsspielen, die wir hatten. Unter anderem Bayer Leverkusen gegen Schalke 04. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, wie du siehst, Marc, da sind zwei Teams aufeinander getroffen, die ein bisschen ihrem Anspruch tabellarisch gerade hinterherhecheln.
Da kann ich nur zustimmen. Und ich habe auch leider das Gefühl, dass sowohl sie als auch alle Umstehenden nicht so ganz genau wissen, woran es liegt. Das ist irgendwie so, zusammen mit Wolfsburg, die zwar auch sehr gut dastehen, sind das so die drei Top-Clubs in der Bundesliga, wo sich alle so fragen, wo eigentlich ganz genau der Wurm steckt, glaube ich. 1-1 war okay. Und das war auch echt keine berauschende Partie. Also da standen zwei große Teams vom Namen her gegenüber, aber ja, es sah denn doch, man hätte eher ein Spektakel erwartet, wie Hannover und Ingolstadt das abgeliefert haben. So war es eine eher traurige, graue Maus an der Bundesliga-Front.
Wobei es ja schon guter Fußball war. Man hatte halt nur immer so den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, die kriegen beide nicht so ganz den Fuß aufs Gaspedal. Das ist, die haben nicht mehr den Drive, den sie unter der Saison mal hatten, Bayer und Schalke.
Ja gut, bei Leverkusen läuft's ja auch in der Champions League nicht wirklich. Ich weiß nicht, in letzter Zeit kam ja auch ein bisschen Kritik rund um das Zorniger aus auf. Ich glaube, Oliver Fritsch in der Zeit war es, der auch gesagt hat, auch solche Trainer, die zu denen Roger Schmidt auch gehört, seien ein bisschen nicht mehr so ganz in Mode. Ich weiß nicht, wie es Roger Schmidt jetzt in Leverkusen ergeht, aber so recht läuft es bei der Mannschaft derzeit nicht mehr.
Ja, aber also wir müssen da jetzt ja nicht tiefenpsychologisch oder tiefentaktisch einsteigen, das muss ja nicht sein, aber jetzt mal so deiner Einschätzung nach, ist es denn wirklich alles so fad und schlimm, wie es gerade gemacht wird? Ich meine, es steht da ein 6. Tabellenplatz mit Anschluss, 2 Punkte Abstand zum Champions-League-Qualifikationsplatz.
Sicher meckern oder mosern auf hohem Niveau, aber das hat ja auch in Leverkusen ein bisschen Tradition, auch oft, dass sie diesen letzten Schritt nicht machen oder dass sie so einen gewisse Gier nicht haben, gut spielen, aber im Endeffekt dann nicht das bei rauskommt, was rauskommen könnte.
Ich wollte eigentlich auch mit der These in die Sendung starten, dass bei Leverkusen die Balance fehlt, denn den Eindruck habe ich immer, wenn ich die Spiele von Leverkusen sehe, dass so das Mittel zwischen Offensive und Defensive, dass das nicht so ganz austariert ist. Allerdings widerspricht mir da so ein bisschen die Tabelle mit 18-18 Toren. Marc, wie siehst du es denn?
Ja, ich glaube, diese fehlende Balance, die beobachte ich auch. Also wenn sie defensiv sehr sicher stehen wollen, dann gelingt meistens offensiv nicht so viel und Spieler wie ein beispielsweise Bellarabi bleiben relativ blass. Versuchen sie aber offensiv sehr viel, schüttet es gerade nur Tore oder Gegentore, besser gesagt. Ich glaube tatsächlich, das liegt auch viel an dem Mittelfeld von Leverkusen. Die zentrale Figur ist eigentlich Lars Bender gewesen. Der fehlt jetzt schon lange Zeit, muss jetzt, glaube ich, operiert werden. Der Aranguiz wurde geholt für Simon Rolfes als Ersatz. Der Rolfes ist weg und Aranguiz ist auch lange verletzt. Kramer kommt jetzt gerade erst in die Spur. Und ich glaube, genau dieses Herzstück fehlt irgendwo, um die Balance einfach auch zu halten im Spiel. Also ich denke, da gibt's schon vielleicht auch einfach personelle Gründe dafür.
Das klingt doch wunderbar für euch, wenn Bayer dann am kommenden Samstag bei euch antreten muss.
Also ich habe keine Angst vor Bayer Leverkusen, sagen wir es so.
Wahnsinn. Das ist aber eigentlich schon ein größeres Statement, als man es vor der Saison erwartet hätte. Oder? Ich meine, eigentlich ja auch krass, mit einem Sieg seid ihr 5 Punkte vor Leverkusen.
Das wirkt ein bisschen zu real, muss man sagen.
Ja, naja gut, wie das alles bei der Hertha zustande kam und wo sich das noch einpegeln wird, darüber reden wir dann später in der Sendung mal noch ausführlicher. Lasst mal an der Stelle noch kurz über Schalke reden, denn die haben, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, ich finde, die haben echt ein gutes Spiel gemacht und es war ja auch sehr unglücklich, dass noch das 1:1 durch Eigentor fiel, hätte auch ein Auswärtssieg werden können.
Wer ist angesprochen?
Ja. Immer der zuerst antwortet. Los geht's.
Puh, Schalke. Schalke ist für mich so ein bisschen die Wundertüte der Saison. Ich finde, da kann es jetzt noch, wenn sie jetzt wirklich in die Form kommen, kann es noch weit, ganz weit nach oben gehen. Sie können aber noch komplett die Balance verlieren und echt Probleme in der Saison bekommen, was die Erwartungshaltung angeht. Ich tue mich ganz schwer mit Schalke irgendwie. Ich kann die nie genau einschätzen. Und ja, du hast recht, gegen Leverkusen haben sie kein schlechtes Spiel gemacht, ein wirklich gutes Spiel teilweise. Beispielsweise auch der wiedererstärkte Choupo-Moting, der jetzt in der Europa League getroffen hat und jetzt auch gegen Leverkusen.
Drittes Tor im Kalenderjahr 2015. Und das dritte hat er im August gemacht, das ist schon krass.
Eigentlich jemand, von dem man sehr viel hält. Ja, Schalke, sehr, sehr junge Mannschaft. Keiner wusste so ganz genau mit neuem Trainer, wo es in dieser Saison hingeht. Und ich denke mal, das ist wirklich eine Saison, wo sie sich komplett finden müssen und wo jetzt auch nicht die großen Erwartungen herrschen. Klar, alles über Platz 7 würde dann doch eher zu einer zufriedenstellenden Saison gelten. Aber ja, gegen Leverkusen wirklich gutes Spiel gemacht. Aber da ist halt wieder die Frage. Nächsten Spieltag spielen sie dann gegen Hannover. Das ist eine Wundertüte. Also die Konstanz fehlt so ein bisschen.
Könnte mir dennoch vorstellen, dass es auf jeden Fall für die internationalen Plätze reicht, für Schalke. Dafür sind sie meines Erachtens individuell zu stark und dass das noch irgendwie hinten oder dass das ein belangloser Mittelfeldplatz würde.
Ja. Mhm. Ja. Wir haben auch in der letzten Ausgabe schon ausführlicher über Schalke auch gesprochen mit einem Schalke-Podcaster wiederum, der die Ruhe selbst war, obwohl Schalke ja in einer Ergebniskrise zumindest steckt. Wie seht ihr denn das jetzt als Fans anderer Vereine? Ist das eine Mannschaft, bei der man eigentlich hofft, dass sie ihr Potenzial ausschöpft, jetzt mal unabhängig von tabellarischer Konkurrenz, einfach weil da viele, das spielen ja offensiv schon viele Jungs, denen man echt gerne beim Kicken zuguckt?
Ja, absolut. Du kannst gerne mal anfangen. Ich war eben.
Ja, also Schalke können meinetwegen ganz weit vorne landen. Da habe ich überhaupt keine Ressentiments. Sehe es wie du, Max. Tolle junge Talente, denen man zuschauen kann. Klar, wenn es auf Schalke rollt, ist es auch in der Arena immer gut. Eine große Fangemeinde quer durch die Republik. Die Schalker, ich gönne denen fast alles.
Du gönnst denen fast alles, ja. Also wenn wir jetzt auch außerhalb von Sympathien jetzt einfach mal sprechen, dann würde ich da zustimmen. Da sieht es immer so natürlich im Fußballhören etwas anders aus. Da gönnt man Verein das oder jenes nicht. Aber ja, klar, also Schalke in persona Leroy Sané ist einfach, steht momentan wirklich für Talente, die überdurchschnittlich gut sind. Also man muss auch sagen, es ist gut, dass André Breitenreiter auch natürlich wegen der Verletzungsnot, aber dennoch auf die jungen Talente jetzt vertraut. Sei das jetzt ein Max Meyer, der durch Draxlers Abgang viel mehr in den Fokus gerückt ist. Leon Goretzka macht seinen Job wirklich richtig gut. Und ja, Johannes Geis war bis jetzt ja auch eine wichtige Stütze, ist aber immer noch gesperrt. Umso beeindruckend. Ist er noch gesperrt? Ich glaube schon, oder? Ich meine schon.
Das weiß ich nicht. Meier wollte ich noch ergänzen.
Ach so, ja. Also ich glaube, ja, das ist also noch beeindruckender quasi, wenn man sieht, dass Geist so eine zentrale Stütze ist und man jetzt trotzdem, also klar, man hat jetzt die letzten Spiele nicht gewonnen, aber so ein Spiel in Leverkusen muss man auch erstmal so abliefern. Ja, also sie haben besonders in der Offensive echt das Potenzial, schön berauschend Fußball zu spielen. Ich finde, da fehlen immer so die letzten Prozent, so ein richtig schönes Offensivsystem, muss ich sagen, fehlt mir bei Breitenreiter immer noch so ein bisschen. Also so der Schlüssel zu einem wirklich berauschenden Spiel ist noch nicht so gegeben, finde ich. Aber wenn sie das hinbekommen sollten, dann soll mit tollem Fußball sollen auch viele Punkte natürlich einhergehen.
Ist auf jeden Fall noch viel drin in der Mannschaft, während man bei Leverkusen so ein bisschen den Eindruck hat, da wurde viel rausgenommen aus der Mannschaft mit Son, mit Castro und die haben es noch nicht ganz wieder hinbekommen, da den Umkehrschluss draus zu machen und wieder die Mannschaft neu zu strukturieren, hatten aber auch Verletzungspech. Aber bevor wir wieder über Leverkusen sprechen, lass uns doch mal zum nächsten Sonntagsspiel kommen. Und da haben wir eine gute Nachricht für den VfL Wolfsburg, der sich in der Auswärtstabelle von Platz 17 auf Platz 15 verbessern konnte durch ein 0:0 beim FC Augsburg. Da werden die Korken geknallt haben, Christian.
Hört, hört. Ja, in Wolfsburg kann man schon mal einen Punkt holen.
In Augsburg.
Ja. Ja, ja, freilich. Wir haben da 3 geholt, 2-0 gewonnen.
Gleich die Spitzen verteilt.
Aber Spaß beiseite. Ja, Augsburg hat's, glaube ich, engagiert gemacht. Weiß nicht, ob das schon, man das schon als Trendwende jetzt sehen kann. Aber gegen Wolfsburg ein Punkt ist aller Ehren wert. Auch wenn ich denke, ja, jetzt hätten sie fast wäre der Spieltag fast mit einem auch mit einem ereignisarmen 0-0, wie er begonnen hat, beendet worden. Aber hat mich gefreut für Wolfsburg, für Augsburg. Zu viele Burgs.
Mhm. Ja. Muss auch sagen, mir hat die Leistung von Augsburg echt imponiert. Also sie haben auch, man merkt auch wirklich, dass sie jetzt weitaus selbstbewusster und befreiter aufspielen als vorher. Also sie trauen sich auch wirklich mal längere Ballstaffetten zu. Kuh, auch wenn er teilweise etwas unbeholfen wirkte, war sehr engagiert. Kai Juvi kann immer Gefahr ausstrahlen. Bobadilla als bulliger Typ sowieso. Und ja, Wolfsburg wirkte so ein bisschen ja zahnlos. Also die wirkliche Gefahr oder Dominanz hat da echt gefehlt. Augsburg hat ihm manchmal den Schneid schon echt abgekauft. Und die haben sich ihren Punkt auf jeden Fall redlich verdient. Mhm.
Ja, Augsburg hat tatsächlich jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen eine Trendwende geschafft. In den letzten 7 Spielen 3 Siege, 1 Unentschieden. Und das, wenn man auf die 7 Spiele davor blickt, dann ist das schon eine tatsächliche Zeitenwende. Auf der anderen Seite hast du es jetzt gerade schon angesprochen, Marc. So als Außenstehender, wo siehst du denn die Gründe dafür, dass die spielerisch so wenig hinbekommen? Das ist ja schon, wenn man sich nur mal das Personal anschaut, ich klammere das Bremen-Spiel bewusst mal ein bisschen aus, denn das war meiner Meinung nach so ein bisschen auch ein Freak-Spiel, da hat alles geklappt. Eigentlich müsste da doch mehr kommen, wenn man sich nur mal die Namen anschaut.
Ja, ich weiß tatsächlich noch, dass wir auch, als ich das erste Mal hier war, länger über den VfL Wolfsburg gesprochen haben, weil ja auch Hertha gegen sie gespielt hatte. Schwierig zu erklären irgendwo. Also der eine Faktor wird viel zitierte Kevin De Bruyne sicherlich sein irgendwo. Also man darf das nicht unterschätzen. Man dachte zunächst, Draxler und Schürrle werden das auffangen zusammen mit Max Kruse. Aber De Bruyne war dann doch der zentrale Spieler dort. Ich glaube tatsächlich auch, also ich bin auch wirklich, vielleicht auch ein bisschen subjektiv an die Sache ranzugehen, ich bin wirklich kein Fan von Bas Dost. Ich glaube, der hält eine Mannschaft in der spielerischen Weiterentwicklung extrem auf. Niklas Bentner ist ja jetzt nicht die viel bessere Geschichte. Es ist schon ersichtlich, warum sie sich um einen Embolo zum Beispiel kümmern wollen, der mit seinen 18 Jahren noch viel entwicklungsfähiger ist als ein Dost oder Bentner. Ich glaube, der macht das Spiel so ein bisschen starr und ja, ansonsten muss man sagen, funktionieren die Offensivspieler einfach nicht so, wie sie es letztes Jahr getan haben oder wie sie es tun sollen. Caligiuri, muss ich sagen, hat mir letztes Jahr insgesamt besser gefallen. Der kam heute nur von der Bank. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelchen Verletzungen zusammenhing. Arnold wird jetzt mehr in die Pflicht genommen. Letzte Saison war das Team so stark, da hat Arnold eigentlich keine Rolle gespielt. Schürrle kommt so langsam in Schwung. Mich hat's echt gefreut, dass er gegen Moskau doppelt getroffen hat. Und insgesamt, ja, merkt man schon, da fehlt bei jedem Spieler, fehlen so die letzten Prozent. Und wo genau dann die Krux ist, weiß ich nicht genau. Das kann uns wahrscheinlich nur Dieter Hecking sagen oder vielleicht nicht mal er. Aber insgesamt fehlt bei jedem Spieler irgendwas.
Nach dem Pokalsieg sind sie einfach satt.
Halte ich für... Gewagt. Steile These.
Ja. Nächste Spieltag gegen Dortmund, da wird's interessant.
Ja, in der Tat, vor allem das eigentlich Krasse ist, wenn man sich mal vor Augen führt, dass Wolfsburg als Drittplatzierter der deutschen Fußball-Bundesliga 7 Punkte Rückstand auf Dortmund hat und schon 15 auf die Bayern. Das ist Wahnsinn.
Ja, dann müsste man meinen, circa, also fast 2 Punkte pro Spiel geholt, das ist doch eine riesige Quote. Und dann sieht's doch nicht so rosig aus. Da sind wir nur 2 Punkte hinter.
Mhm. Ja, Dortmund macht Wolfsburg weg und ihr gewinnt euer Spiel, dann zieht er dran vorbei. Aber gut, das ist nur die berühmte Arithmetik, die keine Arithmetik ist. Ich müsste mir mal definitiv einen Wolfsburg-Experten holen, der mir das mal genau erklärt. Ich habe immer so ein bisschen noch den Eindruck, dass bei diesen durch Dreifachbelastung gesegneten Teams einfach so ein bisschen die Zeit fehlt, spät dazugekommene Neuzugänge ordentlich zu integrieren und das Spielsystem sauber aufzusetzen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht hakt's auch an dieser Stelle so ein bisschen, dass mit Dante und mit Draxler zwei Spieler sehr spät erst dazukamen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie isoliert sind im Spiel, aber manchmal ist noch so eine Unwucht drin im Wolfsburger Spiel. Und vielleicht braucht man da tatsächlich mal so eine konzentrierte Vorbereitung, wie man sie nur in der Winterpause dann kriegt in Deutschland, dass man das dann wieder so rundlaufen lässt.
Zumal Naldo und Dante für mich echt keine Trauminnenverteidigung sind. Also ich wünsche mir sehr, dass Robin Knoche wieder zum Einsatz kommt, für den ich für sehr talentiert halte. Naldo und Dante sind dann gut, wenn man gefühlt 70% Ballbesitz hat und die langen Bälle schlagen dürfen und mit einem Gegenstürmer spielen, weil sie den dann komplett ausschalten. Aber wenn mal mehrere Spieler auf sie zurennen mit Tempo, das hat man damals schon gegen Hertha gesehen, haben sie ganz, ganz arge Probleme. Ich glaube, zukunftsorientiert ist das mit 33 und 32 Jahren auch nicht unbedingt.
Aber irgendwie ein schöner Blick in die Vergangenheit der Bundesliga so ein bisschen. Was jetzt aber vielleicht fieser ist, als ich eigentlich den beiden gegenüber sein sollte. Dante ja mit Gelb-Rot runtergegangen. Da muss man allerdings auch sagen, goldene Himbeere an Bobadilla. Also es war schon ein hohes Bein, aber getroffen hat er ihn nicht im Gesicht, während Bobadilla so getan hat, als wäre ihm die Nase zertrümmert worden.
Ja, das hat ja Sandro Wagner jetzt im Darmstädter Trikot auch vor ein paar Spieltagen auch schon gebracht. Ich glaube, Christian wird sich dran erinnern, was ich meine. Aber das ist momentan, das darf man, also ich kann das nicht gutheißen und oft wird das als clever bezeichnet, solche Dinge. Ich kann mich damit nicht anfreunden, da aus so einer Situation immer alles rauszuschlachten.
Ja, ich weiß nicht, wo er das Schauspieltalent gelernt hat, der gute Sandro. Nicht bei euch. Oder?
Bei uns hat er ja nicht gespielt, also wobei, der kann natürlich Schauspielstunden genommen haben. Also,
ja, hat er in Zeit. Der Zeit, wo er nicht gespielt hat, genau.
Berliner Theater und go, aber naja. Ja.
Ach ja, gut, lassen wir das Thema beiseite. Wie seht ihr denn jetzt so, um nochmal auf FC Augsburg zurückzukommen, wie seht ihr denn so deren Perspektive jetzt, Christian, wenn man so auf die nächsten Spiele guckt, auswärts bei Köln, zu Hause gegen Schalke, auswärts beim HSV und zwischendurch noch so Kleinigkeiten wie Partizan und Dortmund im DFB-Pokal, also in beiden Pokalen dann. Was erwartest du dir jetzt als jemand, der so von außen drauf guckt?
Augsburg, wenn du das jetzt eben ansprichst, hört sich kernig an. Das lass mich ganz kurz schauen. Köln auswärts, also sonderlich viel Torgefahr geht von Köln derzeit nicht aus. Könnte ein Unentschieden drin sein. In Belgrad würden sie nichts holen. Gegen Schalke auch nicht. Dortmund auch nicht. Na, das würde ich sagen, eher Pfeil nach unten. Für Augsburg.
Ich sehe das Restprogramm als recht positiv sogar an. Das Spiel gegen Köln ist könnte ein Knackpunkt in der Saison werden. Hm. Wenn sie das gewinnen, klopfen sie im unteren Mittelfeld wieder an. Und Schalke und man spielt zu Hause, sehe ich jetzt nicht als automatisch verloren an, muss ich sagen. Und es wird Augsburg sehr gut zu Gesicht stehen, wenn sie dann in der Europa League rausfliegen sollten, was sie tun werden, weil sie dann...
Zeitlos schöner Satz.
Tatsächlich, ja. Weil dann sind es nur noch zwei Hochzeiten möglicherweise, also gegen Dortmund werden sie wahrscheinlich jetzt auch rausfliegen, dann haben sie wirklich nur noch die Bundesliga, wo sie sich konzentrieren können und wo sie eh einen leichten Aufwind erleben. Also ich glaube, Augsburg... Die kennen auch diese Situation im Abschiedskampf. Ich glaube, die gehen da mit recht klarem Visier durch, wie es in Frankfurt oder Hannover, wo Chaos herrscht, oder Stuttgart-Hoffenheim, haben sie, glaube ich, einfach einen klareren Plan. Und das wird ihm am Ende die Erfahrung gut zu Gesicht stehen, denke ich. Mhm.
Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, vielleicht hat es da jetzt tatsächlich schon Klick gemacht. Ich glaube, das ist schon ein Signal, wenn sie so ein Spiel wie jetzt heute gegen Wolfsburg nicht 0-1 verlieren nach einer guten Leistung, sondern tatsächlich den Punkt in Augsburg behalten. Und wenn man sich so die letzten Spiele anguckt, da waren mit Ausnahme des Heimspiels gegen Werder, das war wirklich schlimm. Aber ansonsten, vielleicht haben die den Turnaround sogar schon geschafft und er wird sich jetzt dann in Ergebnis manifestieren.
Okay. Stuttgart sei Dank.
Ja.
Womit du also mir die goldene Brücke gebaut hast. Oder Christian möchte noch was zu Augsburg sagen.
Ja, mein Augsburg-Eindruck kam halt vor ein paar Wochen bei unserem Gastspiel da, wo ich live im Stadion war und 2-0 gewonnen haben. Da war so wirklich fast gar nichts zu sehen. Nichts von geordnetem Spielaufbau, von Chancen kreieren. Also das hat mich hat's damals gefreut, aber ansonsten gibt's mir also zur Einschätzung wenig Anlass, wo ich sage, darauf ließe sich aufbauen.
Aber sie haben sich ja entwickelt, das hat man jetzt wirklich gesehen. Mhm. Also klar, Stuttgart ist war jetzt vielleicht kein Maßstab mehr. Mhm. Aber jetzt allein gegen Wolfsburg, muss man sagen, war das wirklich sehr geordnet, sehr diszipliniert gespielt. Relativ mutig, aber nie übermotiviert. Also ich finde schon, dass eine spielerische Entwicklung stattgefunden hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn man dieses Jahr drin bleibt, im Winter wird er eh schon nachgelegt, muss man sich echt mal über einen gewissen Kaderumbruch Gedanken machen, weil wirklich Spieler wie Altintop dann, man merkt, wirklich über dem Zenit sind. Also da wird es, denke ich mal, zukunftsweisende Entscheidungen im nächsten Sommer geben.
Ja. Bevor wir jetzt schon in den Sommer gucken, würde ich sagen, konzentrieren wir uns erstmal nochmal auf den Spieltag. Und da habt ihr jetzt schon mehrfach über den VfB Stuttgart gesprochen, die ihren Trainer entlassen haben. Alexander Zorniger, nicht mehr Trainer beim VfB, nachdem im Rasenfunk ganz sanft die Trainerdiskussion aufgemacht wurde. Wurde der Druck Robin Dutt zu groß? Das kann man auch nachvollziehen, wenn sich ein Leitmedium in der Nische mit seinen drei Hörern dagegen stellt. Nein, also egal, lassen wir das jetzt mal. Jürgen Kramny, Interimstrainer beim VfB, wobei ich Aussagen vom VfB-Präsidium gelesen habe, dass man eigentlich ganz happy damit wäre, wenn aus der Interims eine Dauerlösung würde. Da gäbe es ja schon tolle Beispiele, gerade mit André Schubert in Gladbach. Da dachte ich mir, toll, dass man ihm keinen Rucksack überschneidet, sondern ihn einfach mal machen lässt. Beim BVB angetreten, 1-4 ist das Spiel ausgegangen. Und ich weiß nicht ganz, Christian, was nimmst du als jemand, der so von außen ein bisschen drauf guckt, damit?
Ja, ganz klar zu sagen, unter 4 Gegentoren macht es der VfB fast nicht. Und viel investiert, so wie es auch schon zu Beginn der Saison oft beim VfB war. Durchaus mutig gespielt, nach vorne gespielt, Chancen erarbeitet, aber für den Aufwand, der betrieben wird, einfach kommt viel zu wenig rum.
Das stimmt natürlich, wobei ich ehrlich gesagt sagen würde, das Problem ist jetzt erstmal nicht, dass vorne so wenig bei rumkommt. Ich sehe da eher das Problem bei den 35 Gegentoren. Da kann man natürlich jetzt nicht erwarten, dass man, wenn man gegen einen Borussia Dortmund im Jahr 2015 spielt und ein paar Tage Vorbereitung hat, dass der Kramny jetzt schon den Bock umstoßen kann, defensiv. Ich weiß nicht, Marc, wie bewertest du denn jetzt dieses Spiel und hast du schon irgendwelche Dinge gesehen, die sich verändert haben?
Erstmal zu Christian, sehr schöner Satz, unter 4 Gegentoren macht's der BVB meistens nicht. Genau diesen Satz hat Ete Bär jetzt auch bei Sky für die Bayern gewählt. Muss ich gerade sehr dran denken, aber ist halt kein schlechter Vergleich für den BVB, schmeichelt ja. Ja, also ich glaube, selten war der Satz so richtig, spielt abhaken, Mund abwischen, weil selbst mit dem neuen Trainereffekt muss man sagen, hat man sich schon denken können, dass das gegen den BVB, der jetzt auch wutgeladen nach den letzten Spielen da reingeht ohne Hummels, dass da wahrscheinlich wenig zu holen ist. Was hat man richtig gemacht? Also ich glaube schon, dass man einfach konservativer gespielt hat. Das hat ja Daniel Schwab auch nach dem Spiel gesagt, dass man versucht hat, kompakter zu stehen, nicht so hoch zu stehen wie unter Zorniger, die ja mit dem, der oft das System gewählt hat, lachend in die Kreissäge zu rennen. Also ich glaube tatsächlich, dass das schon ein bisschen mehr mit Kopf war. Man hat trotzdem Offensivchancen gehabt, beispielsweise durch die Davi, der auch das Tor gemacht hat. Es sah insgesamt nicht schlimm aus. Also es war schon eine Leistung, die man vertreten kann. Natürlich, die Schlinge zieht sich jetzt weiter in Stuttgart zu, man wird ungeduldiger, aber ich habe ehrlich gesagt nicht ansatzweise jetzt den Gedanken gehabt, wenn es jetzt gegen Dortmund nicht wird, dann wird's knapp, sondern das ist jetzt quasi wie so ein, wie gegen Bayern gewesen, das ist so ein Plus-Spiel gewesen. Und das nächste Spiel, gegen wen spielt Stuttgart da?
Gegen Werder.
Gegen Werder, genau das ist dann quasi das erste Spiel für Kramny, wo er sich beweisen muss, wo die Mannschaft sich beweisen muss. Und es sah jetzt nicht schlecht aus. Und ich denke mal, es ist auch gut, dass Kramny jetzt einen ersten wirklichen Eindruck bekommen hat von der Mannschaft. Und gegen Bremen muss es dann funktionieren, nicht gegen den BVB.
Ja, tatsächlich entscheidendes Spiel, Christian, wenn man sich das anschaut. Werder mit 13 Punkten, Stuttgart mit 10 Punkten. Da muss man kein Riesenmathematiker sein, da muss man kein Ottmar Hitzfeld sein, um rauszufinden, mit einem Sieg kann Werder richtig unten reinrutschen.
Quasi ein 6-Punkte-Spiel, wenn man Plattitüden bemühen möchte.
Gibt's denn irgendetwas zum VfB Stuttgart, das du als Exil-Lilie bemerkenswert findest und hier in dieser Sendung loswerden möchtest?
Darf ich meine Sympathien zum VfB bekunden? Sehr gerne. Freundschaftsbedingt und zu den Zeiten, in denen nicht dran zu denken war, dass Darmstadt irgendwann mal höherklassig spielen wird, war ich auch oft mit dem VfB unterwegs. Damals hat der VfB noch europäisch teilweise Champions League gespielt. Von daher verbindet mich mit dem VfB auch eine Sympathie. Und nichtsdestotrotz geht's ja seit den europäischen Tagen mit dem VfB sukzessive bergab. Das ist einfach... Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Kramny eine ähnliche Entwicklung nehmen wird wie Schubert bei Gladbach. Kramny schon lange im Verein, auch die zweite Mannschaft des VfB trainierend, aber ich schätze ihn nicht ein als Trainer, der die Bundesligamannschaft des VfB wieder auf Spur bringen kann. Also das. Da würde ich einiges drauf wenden.
Gut, ich meine, das hätte man von André Schubert ja, glaube ich, zumindest viele auch nicht gedacht. Aber bevor wir diesen Vergleich, den ich ehrlich gesagt ja auch, hab's ja schon angedeutet, ein bisschen ungerecht empfinde, jetzt gleich bemühen. Aber wofür findest du denn, steht diese Trainerentscheidung? Denn das finde ich schon interessant, dass man den Trainer hochzieht aus dem eigenen Verein und eigentlich auch die Botschaft mitschickt. Also am liebsten wäre es uns, wenn es jetzt mit ihm klappt. Auf welche Spielidee legt man sich denn da fest?
Das ist meines Erachtens eher mehr hoffen, dass es so funktioniert, als wirklich, dass das wirklich klappen könnte, meines Erachtens. Also das wird einfach in Ermangelung eines anderen Trainers passiert sein.
Weil Hüb bei Hoffenheim ist.
Unter anderem. So oder
die Distanz ist ja nicht groß.
Weil Favre nicht kommen will oder was weiß ich. Aber dass in solchen Fällen, wenn Trainer entlassen werden, auch wenn sie es bei Zorniger abgezeichnet hat, dann die Trainer der Zweitvertretungen kommen, ist dann nichts Neues. Von daher logisch. Und dann, dass man dann schaut, mal, wie schlägt er sich und dann aber gegebenenfalls nachzulegen. Also ich glaube, dass das auch vom Verein nur als Übergang gedacht wird.
Ja, man darf gespannt sein, welche Art Trainer Robin Dutt als nächstes vorschwebt. Denn ich glaube, wenn es jetzt nochmal schief geht, dann wird auch nach seinem Namen öfter gefragt werden.
Auch das hat ja in Stuttgart Tradition. Schnell Wechsel auf allen Positionen.
Ja.
Wird nicht Markus Gisdol als heißer Kandidat gehandelt in Stuttgart? Hat ja auch Vergangenheit dort. Kann ich mir tatsächlich irgendwo sogar vorstellen. Aber... ja, ich denke, dass die Entscheidung mit Jürgen Kramny auch sehr, sehr Sympathie getragen ist, insofern, dass man sagt, okay, Zorniger hat sich allein durch seine Aussagen oft nicht beliebt gemacht, auch nicht bei den eigenen Fans. Die sahen ihn ja sehr, sehr kritisch, wie damals auch der Gast VfB-Anhänger bei euch im Rasenfunk, weiß ich auch noch, war ja nun auch nicht perfekt, auf Zorniger zu sprechen. Ich glaube, man hat einfach das Gefühl, dass wenn man jetzt mit Jürgen Kramny jemanden bekommt, der das sportlich erstmal irgendwie auf einigermaßen gute Füße stellen kann, dass man sofort auch einen Sympathiebonus hat und dementsprechend auch den Rückhalt der Fans irgendwo spürt. Also das Ding ist, Stuttgart hat jetzt auch an sich durchaus entscheidende Partien am 17. Spieltag wartet, aber Wolfsburg, ich denke mal, es wird so sein, dass man Jürgen Kramny jetzt lässt und guckt, dass man irgendwie ein paar Punkte noch zusammenkratzt in der Hinrunde, weil eh nicht mehr viel zu holen ist. Und dann überlässt man ihm vielleicht oder gibt dem neuen Trainer dann die Möglichkeit, in der Winterpause ein bisschen was zu machen. Dann kommt ja auch Daniel Ginczek wieder, glaube ich, der auch sehr wichtig ist. Die Davi könnte wiederum abwandern zu Leverkusen. Also da sind noch viele Fragezeichen.
Ich finde halt interessant daran, ich will jetzt gar nicht daran rummeckern, dass mit Jürgen Kramny erstmal jemand interimsmäßig hochgezogen wurde, denn wenn man innerhalb von ein paar Tagen einen Trainer braucht, dann ist das schon die naheliegendste Lösung. Ja. Ich frage mich eben einfach nur, Robin Dutt hat vor der Saison ja in dieser inzwischen berühmten Pressekonferenz sein Konzept vorgestellt und sehr deutlich gesagt, er hat im Prinzip damals, wie Klinsy beim DFB gesagt hat, jetzt wird jeder Stein umgedreht und an diesen Worten werde ich mich messen lassen. So ähnlich war die Botschaft von Dutt auch. Und ich frage mich, was das für ein Zeichen ist, wenn so offen kommuniziert wird von Vorgesetzten wie Wahler, dass eigentlich jetzt die liebste Lösung wäre, dass der Trainer, der eh schon da war, schon seit Jahren im Verein ist, dass der auch die Dauerlösung wird. Ich frage mich, für welche Art Fußball hat denn eigentlich Dutt den Kader ausgerichtet? Und für mich ist das so ein bisschen so, klar, das ist die naheliegendste Lösung. Das ist so, wie man es damals mit Thomas Schneider auch schon gemacht hat und wie es auch ganz oft schon in der Bundesliga gemacht wurde. Mhm. Aber so ein bisschen gefehlt mir, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch zu akademisch gedacht ist, aber mir fehlt so ein bisschen der Überbau bei Stuttgart. Und ich frage mich wirklich, ob das auf Dauer denn die Lösung sein wird, wenn jemand, der jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren das mitmacht, was dieser Verein macht, und dann kommt jemand und sagt, so, jetzt werden wir alles ändern und wir missten jetzt aus und ich lasse mich an diesen Worten messen und das muss jetzt einfach alles anders werden. Und dann sendet man auf der anderen Seite wieder das Signal, naja, wir holen jetzt halt den Typen, der saß da, der kam immer morgens hergefahren, da dachten wir uns, ey, wer bist denn du eigentlich? Ach cool, hast du nicht Bock? Naja, vielleicht bin ich dazu überkritisch, egal. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Spiele noch. Werder, Mainz, Braunschweig dann im Pokal. Ich denke, das ist auch gerade wirtschaftlich ein sehr wichtiges Spiel. Achtelfinale, DFB-Pokal und dann Wolfsburg. Wahrscheinlich ein Streichergebnis. Man darf gespannt sein. Und auf der anderen Seite Borussia Dortmund. Marc hat es vorhin schon kurz angesprochen. Mats Hummels nicht in der Startaufstellung. Und der vielleicht noch interessantere Fakt dazu ist, auf den hat uns auch Hörer Le Hauke aufmerksam gemacht unter mitmachen.rasenfunk.de, dass trotzdem Subotic nicht mal im Kader stand. Er fragt jetzt uns, was hat Tuchel gegen ihn? Da finde ich es schwierig zu antworten, aber ich weiß nicht, wie ihr die Situation bei Dortmund beurteilt. Chris, hast du dazu eine Meinung?
Warum Subotic nicht zum Zuge kommt?
Schwer. Frage ich dich als Dortmund-Insider.
Ja, vielen Dank.
Ist ja jetzt quasi Abfall vom BVB, kann ja Darmstadt jetzt eigentlich übernehmen, den Spieler, oder? Von der Resterampe?
Ja, wobei es hinten jetzt bei uns nicht so turbomäßig hakt. Da täte uns ein Aubameyang wäre besser. Aber nein, aber zurück zu Dortmund. Die Frage von Le Hauke kann ich natürlich auch nicht beantworten, aber ansonsten macht Dortmund Spaß zuzuschauen. Der Fußball ist wieder schnell, ist erfolgreich und das gibt Tuchel natürlich recht. Warum sollte das Team ändern, wenn es auch ohne Subotic funktioniert?
Ich erinnere mich noch an die wohl beste Grätsche, die es jemals im europäischen Fußball gab. Damals Champions League Finale Dortmund-Bayern und ein Ball rollte auf das leere Tor zu von Dortmund und Subotic kratzte den noch mit einer Heldentat von der Linie. Jürgen Klopp bejubelte es wie ein Tor. Daran erinnere ich mich noch wirklich gut. Das war also der Höhepunkt von der Innenverteidigung Hummels-Subotic, die ja damals fast alle Rekorde gefühlt gebrochen hat in der Defensivleistung. Ich habe keine Ahnung, woran das bei Subotic liegt. Er hatte einen Kreuzbandriss. Ich glaube, das hat ja auch ewig gedauert, bis er da wieder im Mannschaftstraining war. Wenn ich ihn irgendwie, also das merkt man ja irgendwie bei Social-Media-Sachen sehe, dann sind es eher seine Charity-Geschichten, als dass er irgendwie mal ein Trainingsfoto hochlädt. Ich weiß, es kann alles scheinheilig sein, was ich jetzt sage, und vielleicht auch hat das nicht so viel Fundament, aber ich weiß auch nicht, wie sehr, ob er sich mit 110% da reinkniet bei Dortmund. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, inwieweit das von beiden Seiten ausgeht. Ja, vielleicht hat Subotic das gewisse etwas verloren, wobei der jetzt auch gerade mal 26, 27 ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ganz, ganz schwierig. Also ich kenne den Grund auch nicht, wünsche mir eigentlich, dass er wiederkommt, glaube aber tatsächlich, dass das mit dem in Dortmund, da Tuchel sicherlich bleiben wird nach der Saison, dann doch vielleicht zu Ende geht.
Ja gut, es gehen ja auch schon wildeste Liverpool-Gerüchte, um jetzt dann mal gleich... Christian, der schon auf Verstärkung bei Darmstadt gehofft hat, den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Na, ich gucke ja sehr viele Liverpool-Spiele. Tatsächlich mag man gar nicht glauben, aber in der Innenverteidigung hakt es momentan nicht. Also das läuft sogar. Mhm.
Gut, zu Liverpool können wir eigentlich am Schluss noch ganz kurz was sagen. Jetzt, bevor wir noch ein drittes Mal sagen, dass wir nicht wissen, warum Subotić nicht im Kader steht, aber schon interessant festzuhalten, dass Bender, Sokratis, die startenden Innenverteidiger, heute zumindest waren, allerdings jetzt auch im Spiel gegen den VfB nicht zu 150% gefordert. Ich würde aber gerne noch über eine Sache reden, weil das jetzt vorhin ein bisschen untergegangen ist. Christian hat gesagt, naja, die machen Spaß. Ich muss sagen, die spielen unfucking fassbar gut nach vorne. Mhm. 40 Tore gemacht nach 14 Spieltagen. Dass sie so weit hinter den Bayern liegen, hat meiner Meinung nach viel mehr mit den Bayern zu tun als mit Borussia Dortmund. Mhm. Und ein unfassbarer Aubameyang. Ich meine, 17 Tore nach 14 Spielen, das ist unglaublich. Also ganz, ganz geile Mannschaft, muss man wirklich sagen.
Ja, ja, freilich war leicht untertrieben. Sie machen Spaß und werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, in einem Großteil der europäischen Ligen auch auf dem ersten Platz zu finden.
Wie sagte Rummenigge dann suffisant, ja, das wären wir ja dann auch.
Genau.
Da wollte ich mir schon wieder einen Finger in den Hals stecken. Ja, also ich finde das Offensivspiel jetzt gegen Stuttgart hat ja auch seine Krönung im, glaube ich, letzten Tor gefunden. Mhm. Mit der unglaublichen Vorlage von Gonzalo Castro, ein absoluter Geniestreich. Ah nee, ich sehe gerade, es ist 2-0 gewesen. 2-0. Und der wirklich sehr überlegte, ja, fast eher schon Lupfer von Aubameyang, dieser Chipball. Freut mich auch, dass Gonzalo Castro jetzt endlich ein wichtiger Teil da bei Dortmund geworden ist. Das hat ja auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Ja, das ist, das Ding ist, bei Bayern erwartet man das ja auch schon. Wir werden noch drüber sprechen, dass sie Fußball von einem anderen Stern spielen. Und bei Dortmund ist es immer noch dieser Wow-Effekt. Ich habe sie jetzt am Freitag den einen Freitagabend gegen HSV gesehen. Da war der Wow-Effekt eher auf der anderen Seite zu finden. Aber ja, das ist einfach großartig. Marco Reus findet sich jetzt auch in dieses System ein, den ich anfangs so ein bisschen kritisch gesehen habe. Ja, das ist wirklich genialer Fußball und ich wünsche dem BVB in dieser Saison wirklich allen Erfolg, den er kriegen kann, weil das dann vielleicht auch ein wenig an der Dominanz von Bayern kratzt, sei es der DFB-Pokal oder ähnliches.
Gut, und du hast das Problem im Grunde dann auch schon mit genannt. Es gibt eben immer noch diese Aussetzerspiele gegen den HSV, wobei ganz da auch dann hätten sie auch noch drehen können, aber letztlich trotzdem war es ihrer Leistung auch geschuldet, nicht nur einem starken HSV, dass das eine Niederlage wurde. Und über Krasno, da möchte ich jetzt gar nicht reden.
Aber
das
ja.
War einfach nur krass.
Nur und jetzt Hummels sind nicht in der Startelf gewesen. Ich wusste, macht man das auch nochmal zum Thema, oder?
Bitte was? Ich hab's leider.
Hummels war ja nicht in der Startelf.
Ja.
Ist jetzt echt die Frage. Also ich fand tatsächlich die Entscheidung echt gut. Ich bin ein großer Hummels-Fan. Man muss aber auch echt sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Hummels momentan nicht mit freiem Kopf auf dem Platz steht. Und gegen Stuttgart kannst du das dann mal machen, dass er eine Verschnaufpause bekommt. Also ich glaube, der wird im nächsten Spiel wahrscheinlich dann wieder spielen und dann wird sich die dicke Luft ein bisschen, einfach ein bisschen entfernt haben. Also ich fand die Entscheidung tatsächlich klar ein bisschen überraschend, aber insgesamt doch sehr, sehr positiv.
Das wird nicht die Meinung von Mats Hummels sein, aber kann man tatsächlich so sehen. Es ist definitiv auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Signal, den Kapitän und lange Zeit unumstrittenen Kapitän dann mal draußen zu lassen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Signal an alle anderen. Gut, aber bevor wir den Dortmund-Teil noch weiter aufblähen, lasst uns doch mal zu einem eurer Herzensvereine kommen. Lieber Christian, deine Lilien spielen gegen den 1. FC Köln am Freitag 0:0. Was vom Spiel muss ich wissen? Und ich habe es gesehen, ich frage dich trotzdem, ganz ernsthaft.
Also, auf einer der Fanseiten der Lilien ist der Nachspielbericht überschrieben mit einem frostigen Unentschieden. Das mag sicher für die Stadionbesucher so gewesen sein. Auch als Zuschauer, da wird es dir nicht anders gegangen sein wie mir, der ich mit dem Herzen dabei bin, ist es ein Spiel, an was man sich nicht sich lange erinnert. Allerdings hat mich zu Beginn verwundert, Positionsveränderung, die Schuster vorgenommen hat. Dass Sandro Wagner für Strohengel kommt, das war abzusehen. Das war in Ingolstadt einfach zu wenig. Dass Junior Diaz ersetzt wird hinten in der Verteidigung, war nach Ingolstadt stand auch zu befürchten. Schön, dass Fabian Holland, der alte Berliner, mal wieder gekommen ist. Und der hat das auch ganz gut gemacht. Und was mich überrascht hat, als die Aufstellungen reinkamen, war, dass Konstantin Rausch rausgeflogen ist. Dafür ist Tobi Kempe gekommen. Das hat mich in der Tat sehr gewundert, weil da deutete eigentlich gar nichts drauf hin. Und auch wenn Kempe das ordentlich gemacht hat, habe ich Rausch vermisst. Ansonsten natürlich die Eckdaten dürfen ja klar sein. Ballwechsel von Orange-Rot auf Weiß nach 3 Minuten, glaube ich, weil der Nebel am Böllenfalltor sich verzogen hat. Und auch komischerweise, auch wenn ein bisschen gezündelt wurde im Kölner Block, kein Silvesterfeuerwerk wie bei den vergangenen Spielen zu sehen war und es von da aus nicht mehr so neblig war. Und dann hat eigentlich, wie es jetzt bei uns schon oft in der Saison war, die ersten Minuten oder erste Viertelstunde schon uns gehört und auch die Chance wäre da gewesen, durch Rosenthal auch relativ früh in Führung zu gehen. Das hat jetzt bei ein paar Spielen eigentlich schon immer sehr gut funktioniert. Da ist er jetzt leider vorbeigegangen und dann hat Köln eigentlich das Kommando übernommen und eigentlich nicht wirklich mehr, zumindest spielerisch, abgegeben. Ansonsten, Aitekin raus für Dietz, war eine Anekdote. Ich glaube, in der Sportschau war es dann auch oder beim später dann im Sportstudio, ich weiß es gar nicht mehr, ging es da, glaube ich, eben mehr um die Anekdoten und Randgeschichten rund um das Spiel als um das Spiel selber. Ich denke, das hat's dann ganz gut getroffen. Aber du wirst sicher auch noch was zu sagen haben. Deine Bemerkungen zum Spiel, oder?
Es war wie befürchtet, ehrlich gesagt.
Also das war viel zu lesen, ja.
Es ist immer schade, wenn sich so Prophezeiungen erfüllen. Ich hatte auch noch optimistisch auf ein 2:1 getippt und dachte mir schon, ob da wirklich 3 Tore fallen. Aber man möchte ja auch einfach gerne manchmal, dass es so kommt. Aber ich will das auch gar nicht schlecht reden. Es ist ja ein Punkt und jeder Punkt ist wichtig. Lass uns mal genereller über Darmstadt sprechen, weil auch in diesem Podcast ja schon sehr viel über euch gesprochen wurde.
Ja.
Eure Spielidee ist ja relativ leicht zusammengefasst. Hinten Schotten dicht, Ball erobern, dann lang und weit auf die Außen klöppeln, wo Rausch und Heller mit Überschallgeschwindigkeit versuchen, den Ball zu erlaufen und ansonsten versucht ihr noch den Gegner maximal zu nerven. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst oder ist es vielleicht nur der oberflächliche Blick von außen?
Das ist unsere Erfolgsformel der letzten Saisons, na klar. Ich glaube, fasst es zusammen. Die Basis bei Schuster ist natürlich ist die Defensive hinten. Das muss stehen. Und Nerven, nerven, ist sein Credo unangenehm sein. Letzte Saison hat der rote Brause-Blogger und alle RB Leipzig zugeneigten sind ob dieser Spielidee schon verzweifelt gejuckt, hat es in Darmstadt keinen. Aufgestiegen sind wir trotzdem und jetzt geht's hier so weiter mit natürlich verändertem Personal, aber die Spielidee ist gleich geblieben, wenn auch nicht mehr ganz so brutal wie zu Beginn der Saison. Aber das ist ja auch das, was jetzt oft auch sag mal als Indiz dafür genommen wird, dass es jetzt punktemäßig zumindest nicht mehr so läuft. Zu Beginn der Saison wenig Chancen, die aber brutalstmöglich und effizient genutzt. Und jetzt, wo auch ab und zu, manche mögen das noch anders sehen, spielerische Elemente noch dazukommen oder ab und zu vereinzelt eingestreut werden, hat sich das eigentlich verdreht. Die Chancen werden mehr, werden aber nicht mehr so effizient genutzt wie zu Beginn. Mhm. Aber nochmal, so einfach, denke ich, ist der Fußball oder ist die Idee oder die auch in Darmstadt gespielt wird, auch mit dem Personal, aber legitim allemal und ich mag das schon gerne, wenn andere Mannschaften genervt sind. Von uns.
Und wie empfindest du, wenn daran Kritik geübt wird, also jetzt nicht nur von Verantwortlichen in der Bundesliga, die zum Teil auch einfach nur schlechte Verlierer waren in dem Moment, sondern auch von Seiten anderer Fans?
Legitim, allerdings lasse ich mich da oder fehlen mir da die Nerven, oft mich da argumentativ in irgendwelche Battles zu begeben oder das zu verteidigen. Das kann man sicher machen, aber mein Zugang zum Fußball ist eben auch ein anderer als das durch zum Beispiel eine Taktikbrille zu sehen oder mich an schönem Fußball zu erfreuen. Sonst hätte es mich wahrscheinlich auch nicht zu Darmstadt 98 gezogen. Da bin ich dazu gestoßen, als wir aus der zweiten Liga endgültig abgestiegen sind und eigentlich dazugekommen in den Jahren der sportlichen Bedeutungslosigkeit in der dritten und vierten Liga. Und da sah das weitaus schlimmer aus als das, was die Lilien heute auf den Rasen bringen. Von daher fühle ich mich eigentlich schon fast spielerisch verwöhnt.
Ja. Mein Gott, wie schlimm müssen die letzten Jahre gewesen sein. Ich gebe zu, so sehr hatte ich euch nicht auf dem Radar, dass mir das bewusst gewesen wäre. Ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass gerade die letzte Zweitligasaison spielerisch noch ein bisschen mehr zu bieten hatte. Denn da gab es ja schon mehr Partien, in denen ihr auch Ballbesitz hattet, weil der Gegner ihn euch überlassen hat.
Das mag sein, kann ich jetzt nicht zu 100% verifizieren, aber wie gesagt, also ich habe, es kann jeder Kritik daran äußern, das ist jedem unbenommen, aber bei mir, also ich bin es gewohnt, auch solche 0-0 im Nebel. Ich war, was weiß ich, in Pfullendorf, in Ditzingen im Stadion an der Lehmgrube, was weiß ich, nicht überall, Baunatal, da kann ich jetzt die Zunge schnalzen bei solchen Sachen. Aber wie gesagt, es muss natürlich eine Entwicklung kommen, aber auch ob das jetzt in der ersten oder zweiten Liga ist, ist mir ehrlich gesagt auch völlig wurscht, weil ich werde es mir trotzdem anschauen, egal in welcher Liga. Und natürlich ist es irre, dass wir jetzt in der ersten Liga dabei sind. Zu Beginn, habe ich gesagt, oder als die Einschätzung war, jetzt werden wir denen mal ordentlich ihren schönen Erstligarasen kaputt treten, die Kohle mitnehmen und dann gehen wir wieder in die zweite Liga. Aber de facto sieht's ja aus, und das ist ja auch das Ziel, dass man versuchen bis zum letzten Spieltag eine Chance zu haben, drin zu bleiben. Und ob das klappt oder nicht, lässt sich bis jetzt schwer sagen, kommt auch jetzt sicher noch auf die letzten Spiele vor der Winterpause an. Aber nein, es kommt, wie es kommt.
Okay, gut. Die letzte Aussage war jetzt nicht so überraschend. Interessant finde ich aber schon den Punkt, den du ja gesagt hast, dass gar nicht so sehr damit zu rechnen war, dass es jetzt vermeintlich zumindest noch sehr lange im Abstiegskampf gehen könnte und sich das eventuell erst sehr spät entscheidet, in welche Liga es für euch geht. Einen interessanten Aspekt finde ich dabei eure Heimspiele, denn wenn ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert, wie eigentlich die Saisonvorberichterstattung war, und da hieß es immer, daheim, Festung, da muss gewonnen werden. Der Böllenfalltor-Effekt, die ekeln sich dann alle vor dem Schimmel und die finden das alle komisch, weil da regnet's auch mal, das kennen die alle nicht, die Millionarios. So wurde ja berichtet, so als, als würden Bundesliga-Vereine nicht auch mal im DFB-Pokal irgendwie unterklassig spielen. Und jetzt gucke ich mir aber Heim- und Auswärtstabelle an und sehe beides mal 12. Platz. Und natürlich ein 12. Platz ist per se cool. Da steht ja auch insgesamt auf der Tabelle, würde jeder unterschreiben. Mhm. Aber hättest du dir auch mehr von den Heimspielen erhofft oder ist das eigentlich alles im Soll?
Also,
ich jetzt zum Beispiel gegen Köln, da wäre doch schon was gegangen eigentlich. Also ehrlich gesagt habe ich so als Außenstehender den Eindruck, dass diese Begeisterung, die auch im Stadion zu spüren war, schon ein bisschen zurückgegangen ist in den letzten Heimspielen.
Ich sag mal, wenn du drin bleiben willst, musst du eigentlich die Heimspiele gewinnen. Das ist gegen Köln genauso gewesen wie auch das Heimspiel gegen Hamburg. Da wäre sicher auch mehr drin gewesen. Dass da die Punkte nicht voll geholt worden sind, ist sicher ein Schlag ins Kontor. Aber dann holen wir sie halt. Ja, was weiß ich. Zum Beispiel nächsten Sonntag am Nikolaustag in Frankfurt.
Ja, das ist ja eh noch mein eigenes Spiel. Ich sehe schon, ich kann dich nicht aus der Reserve locken und anscheinend
nein,
ist das
nein.
alles auch...
Nein, in der Tat, weil die Erwartungen, wie gesagt, also das kann in der ersten Liga weitergehen, kann in der zweiten Liga weitergehen. Mein Herz hängt nicht an der Bundesliga. Und ich freue mich, meinen Verein noch in der zweiten zu sehen. Und wer weiß, vielleicht geht's auch mal wieder in die dritte. Wäre ja nicht der erste Verein, der solche Touren unternimmt.
Das stimmt, wobei ich neulich eine Statistik gelesen habe, der Absteiger der letzten 10 Jahre, da hat es tatsächlich nur, nee, der letzten 20 Jahre, da hat es tatsächlich nur einen tiefer als dritte Liga und dann vierte Liga gehauen, das war der SSV Ulm durch Insolvenz. Aber das nur am Rande, das heißt mal jetzt mal nicht den ganz großen Teufel an die Wand.
Und das hatten wir auch schon mal, das braucht man nicht wieder.
Diese Seelenruhe ist einfach...
unfassbar, wirklich.
Das also die Insolvenz haben wir schon hinter uns, war sicher auch so eine Art Erweckungserlebnis für Verein, Stadt und Fanszene, die dadurch sehr eng zusammengerückt sind und danach
im Prinzip.
Genau, und danach, ja gut, ja, die sind jetzt in der zweiten Liga nicht so dolle dabei, aber ja, und danach ging es für uns eigentlich nur aufwärts. Im Prinzip ist das alles ein Traum. Und von daher, also ich denke, dass ich da schon exemplarisch stehe, auch für den Rest der kleinen, aber feinen Fans in Darmstadt. Wie gesagt, das wird mitgenommen und genossen. Und klar, wenn auch die Enttäuschung über 0-0 dann da ist, aber de facto macht uns das 0,0. Und wie? Habt ihr Sky gesehen übrigens das Spiel? Du ja, Max. Halbzeitanalyse mit unserem ehemaligen Stadionsprecher Peter Kunz. Was hat er gesagt? Ein klassischer Satz, ein klassischer Darmstadt-Satz. Hoch und weit bringt Sicherheit.
Stimmt, genau. Richtig, das hatte ich mir sogar noch aufgeschrieben, aber nicht mehr ins Sendungsdokument kopiert. Stimmt.
Ja, ein schöner Satz.
Meine Güte, diese beeindruckende Ruhe. Du musst einen Podcast machen. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich mich irgendwann mal aufrege, das wird Marc wahrscheinlich ganz ähnlich gehen, dann hören wir uns einfach deinen Podcast an, dann ist alles
schön, wieder cool. Schön Ruhepuls von 8.
Genial. Ja, Ruhepuls ungefähr Punktestand, 15. Ja.
Kurz vorm Gefrierpunkt, ja.
Nein, es wird schon heißblütiger und das ja, wie gesagt, schon kommenden Sonntag, da läuft das Ballyhoo ja schon seit geraumer Zeit. Aber gut, da kommst du, glaube ich, später noch drauf, Max.
Nee, lass uns da gerne jetzt schon drüber reden. Ah, also ihr spielt am nächsten Spieltag bei der Eintracht und nicht ganz so geografieaffine Menschen werden es nicht wissen. Das könnte man als ein Derby bezeichnen. Das Ballyhoo läuft in der Tat schon seit ein paar Wochen. Ich kann mich erinnern, dass schon, ich glaube, vor 3 Spieltagen die Ultras der Eintracht die eigenen Fans beschimpft haben. Wenn ihr die Lilien toll findet, dann verpisst euch doch ans Bölle, war so ungefähr das Transparent. Und es ging darum, dass bei Toren von euch manchmal geklatscht wurde im Waldstadion.
Nachvollziehbar.
Kommt denn das Ballyhoo von beiden Seiten? Denn ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es an meiner Peergroup liegt, aber ich bekomme immer eigentlich mehr von den Eintracht-Fans mit.
Geht mir genauso, ist aber sicher einfach auch größenbedingt, Fanszenengrößen bedingt und natürlich auch von der Ultraszene in Frankfurt, die sicher da schon geübt ist in solchen Geschichten. Also ich habe noch nie ein Spiel der beiden ersten Mannschaften gegeneinander erlebt. Dafür aber schon einige Gastspiele der zweiten Mannschaft der Eintracht am Böllenfalter erlebt und auch Spiele dann in Frankfurt. Und das war schon immer sehr, sehr speziell, tragisch teilweise auch. Ich erinnere mich an ein Spiel in Frankfurt, in Darmstadt, als es war irgendein Benefizspiel, glaube ich, ist die Eintracht oder sind die Ultras auch gekommen, haben aber auch das Stadion gestürmt, haben alles gezündet, was ging, Anti-Lilien-Gang-T-Shirts und alle in Orange und gehüpft und sich benommen wie offene Hose und das haben gezeigt, wer in Hessen die Nummer 1 ist. Und damals war es dann aber auch so, dass der Gästeblock dann in Darmstadt gesperrt wurde, bis die Heimzuschauer abgezogen waren. Das ging aber damals auch, glaube ich, einem Eintracht-Fan nicht schnell genug oder der Zug musste erreicht werden. Der ist dann geklettert, ist abgestürzt, ist dann leider verstorben. Also soweit auch schon zur tragischen Historie der Aufeinandertreffen schon mit der zweiten Mannschaft. Und ich habe gehofft, dass die Reaktion aus Darmstadt gewohnt eigentlich humorvoll abläuft und habe mich da bestätigt gesehen in einem Druck, der mir am Freitag dann zuging von einem Kollegen, der beim Spiel war und der Bezug genommen hat auf das Banner der Lilien, der Eintracht-Fans, glaube ich, im Heimspiel gegen die Bayern. Da hatten sie das Lilien-Sympathisanten ganz oder gar nicht. Verpisst euch ans Bölle. Wo dann stand, das Bölle ist voll, Erfolgsflüchtlinge nicht willkommen. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Replik auf diese ganzen martialischen Drohgebärden. Das kommt mir aus Frankfurt einfach oft, dieses zu martialische, das kommt mir zu platt gewalttätig daher. Und dann mag ich es eigentlich lieber, wenn da schon Derby-Stimmung herrscht, aber dann gerne ein bisschen mit Witz das Ganze oder den Gegner hochnehmen, aber sichten und vernichten oder solche Geschichten, das hat mit meiner Lebensrealität eigentlich zum Glück recht wenig zu tun.
Erfolgsflüchtlinge nicht willkommen. Horst Seehofer gefällt das. Das ist in diesen Zeiten jetzt aber auch rhetorisch sehr, sehr CSU-nah. Also egal, aber
ja, dafür ist die Darmstädter Fanszene nun nicht sehr sehr bekannt. Das ist wirklich humoristisch gemeint.
Ja, das ist schon klar.
Ich meine, wenn die auch alle ungefähr so ruhig wie Christian sind, dann kann man sich ja vorstellen, dass es eher wie in so einem Tempel im Wellenfallstadion zugeht. Ja, werden Kerzen angezündet und dann geht's los mit dem Spiel und das ist alles ganz ruhig.
Jetzt finden wir alle erstmal unsere innere Mitte.
Ganz genau.
Bevor wir den Ball dann auf die Außen dreschen und den Gegner nerven.
Gibt kein Bier, dann, sondern nur irgendeinen Bio-Tee. Ist doch schön.
Ja, da gehe ich mit natürlich. Und wenn dann das Siegtor noch nach einer Ecke fällt, gerne.
Okay. Ich wäre ehrlich gesagt, hätte ich gerne einen Livestream, wenn du das Spiel jetzt dann gegen die Eintracht siehst, aber egal. Jetzt möchte ich aber nochmal.
Ich werde es mir wohl vor Ort anschauen.
Oh, sehr schön.
Also die Karte ist schon da und versuche maximal entspannt anzureisen.
Also dein Podcast sollte
schaffst dann du
nach diesem Spiel starten. Jetzt lass mal aber noch von dem fröhlichen Befindlichkeitsgeplänke nochmal zu harten Fakten kommen. Ja. Wer ist bei euch eigentlich für die Transfers zuständig?
Der Cheftrainer selber und dann natürlich für vertragliche Sachen wird das dann das Ganze finalisiert durch, wie heißt er, Eilers. Tom Eilers, Sohn von dem DFB-Justiziar Götz Eilers oder ehemaligen Tom Eilers, auch Torwart, war er auch mal bei uns. Der finalisiert dann die vertraglichen Geschichten, aber ansonsten macht das Schuster mit seinem Team.
Das heißt also quasi diese irre Kombination aus die Expendables 98, das ist tatsächlich die Handschrift von Dirk Schuster.
Ja, also meines Erachtens hat da keiner Mitspracherecht, beziehungsweise gibt es da auch gar keine Position diesbezüglich, der das machen könnte, Sportdirektor oder ähnliches. Es war immer mal wieder zu lesen, dass er sich da nicht dagegen sträubt. Sollte ihm diese Last von den Schultern doch irgendwann mal genommen werden. Aber auch da... Da hat der Verein, glaube ich, bis dato keinen Hang zu irgendeiner Hektik oder sonst was erkennen lassen, dass diese Stelle jetzt brutal schnell besetzt werden müsste.
Ein Paradies für Felix Magath.
Ja. Oh nein.
Er kommt aus Ascheberg, ist ja auch nur ums Eck. Ja.
Aus Ascheberg, genau. Habe ich das richtig gelesen, dass die Scouting-Abteilung von Darmstadt irgendwie aus dem Schwiegervater von Dirk Schuster und irgendeinem anderen Familienmitglied besteht?
Ja, es ist de facto sein Vater und der Vater des Co-Trainers Sascha Sanz. Also die beiden Trainerväter.
Das hat aber schon ein bisschen nordkoreanische Züge, ehrlich gesagt.
Nepotismus.
Wenn dasselbe bei der FIFA passiert, dann kritisieren wir das alles und jetzt feiern es wir gerade.
Ja, der sympathische kleine Familienverein Darmstadt 98. Nein, wahrscheinlich werden dann noch bald die Söhne verpflichtet, der Familien Schuster und Franz. Die Väter machen das, die haben sich das, glaube ich, aufgeteilt. Entweder Ost und West, der eine schaut im Osten, der andere im Westen. Und aber nicht unbedingt Scouting, auch Gegnerbeobachtung. Also die schauen sich schon die kommenden Gegner an und teilen dann ihren Söhnen mit, auf was wir zu achten haben.
Und dann kommt Hoch und Wald bringt Sicherheit.
Und dann kommt doch wieder alles wie immer, wie es sich bewährt hat, genau.
Großartig. Der beste Job aller Zeiten, genau.
Macht's einfach so wie immer, genau.
Aber jetzt mal nochmal harte inhaltliche Frage. Ja. Wir meandern hier immer so rum. Müsstet ihr euch nicht in der Winterpause noch einen Stürmer holen? Fragt auch Arne Zeigler in unserem Forum.
Ja, was? Arne Zeigler?
Ich vermute, es ist nicht der Arne.
Man weiß nie.
Man weiß nie. Ich würde A.Zeigler vollumfänglich zustimmen und würde das gerne sehen, wenn Sandro Gol noch ein wenig Konkurrenz bekäme. Beziehungsweise Unterstützung. Weil, wie zu Beginn gesagt, viele Chancen und wenig Tore zurzeit. Dem sollte dringend Abhilfe geschaffen werden. Fragt sich nur, wer tut sich das an? Habt Hertha, ich meine, da haben wir ja jetzt ja nun schon einige abgenommen. Habt ihr noch?
Schieber. Wir können
Schieber von Backnang.
Schieber gebe ich unter keinen Umständen ab, auch wenn er jetzt gerade natürlich ein Fragezeichen darstellt mit seiner Knorpelverletzung. Wer hat denn Ronny für euch? Also er bewegt sich nicht viel.
Ja.
Also er bewegt sich eigentlich gar nicht.
Ja, das macht nichts. Er muss stehen.
Ist halt Zehner, schießt die Dinger mit 150 km/h dem Torhüter um die Ohren und schießt geniale Freistöße. Also wenn euer Team insgesamt genug für ihn rennt, kann er dem Verein vielleicht eine spielerische Note geben. Bei uns hat das in der zweiten Liga damals getan.
Ja, das klingt ja wie gemacht für uns.
Und wir wollen ihn unbedingt abgeben. Also ihr müsstet wahrscheinlich fast gar nichts zahlen. Wir wollen ihn einfach nur von der Gehaltsliste haben. Also das ist eigentlich
ja, ihr müsstet schon halt Teile des Gehalts schon noch mit.
So wie damals knallhart um Fabian Holland geworben wurde. Ich weiß das noch.
Also das müsste schon drin sein, aber ansonsten klingt Ronny schon ein bisschen nach Beuteschema von Schuster.
Ich frage mal Preetz, ob das läuft. Dann läuft das.
Ja, wäre schön, wenn wir das hier so auf der Arbeitsebene gleich mitledigen könnten.
Klar.
Macht das dann bitte im Nachgespräch zu diesem Podcast. Könnt ihr dann gerne die Väter von
Dirk Schuster und Sascha Franz
einbeziehen. Genau, mir fiel gerade auf, dass die Väter von Dirk Schuster, dass das ein Satz ist, der in einer Sackgasse endet, in einer inhaltlichen. Und dann kann ich nicht mehr weiter. Danke, dass du mir geholfen hast.
Ja.
Unser berühmter Arndt Zeigler hat noch eine weitere Frage gestellt.
Ja.
Und zwar, er wundert sich, er hätte gerne eine Einschätzung von dir zu ein paar Spielern. Und zwar, er wundert sich, dass Spieler wie Rajkovic oder Franšić noch gar nicht zum Zug gekommen sind. In Rajkovics Fall führt er es darauf hin zurück, dass die Innenverteidigung ja eigentlich gut funktioniert. Aber gerade Franšić hatte er als so eine Art Königstransfer im Sommer gesehen.
War auch, glaube ich, einer der teuersten oder sogar der teuerste Transfer. Und auch einer, der eigentlich schon am schnellsten bekannt war. Das ist in der Tat erstaunlich, dass der eigentlich so gar nicht zum Zuge kommt. Ist aber komischerweise wie bei so vielen oder bei einigen, die nicht zum Zug kommen, kein großes Thema. So in der Medienlandschaft oder dass irgendwo sich mal beschwert wird, warum Franšić nicht kommt, Bedarf hätte man meines Erachtens schon. Er hat immer mal Kurzeinsätze gehabt. In Ingolstadt habe ich ihn jetzt auch, glaube ich, dann noch ein paar Minuten gesehen. Das ist einfach zu wenig Zeit meines Erachtens, um sich da zu beweisen. Aber anscheinend reicht es trainingsmäßig nicht oder traut Schuster ihm nicht zu, dass er da irgendwie spielerische Akzente setzen kann. Passt zurzeit einfach nicht ins Team rein.
Hat Darmstadt etwa ein Luxusproblem?
Darmstadt und Luxus, das sind so zwei Antipoden. Im Mittelfeld glaube ich schon, dass wir da ganz okay besetzt sind. Zeigt ja zum Beispiel auch der mit viel Tamtam in der Winterpause der Zweitligasaison nach Darmstadt zurückgeholte Yannick Stark von 60 München, der seitdem 0,0 in Tritt kommt und das wurde ja so ein bisschen zelebriert, der verlorene Sohn kehrt zurück. Aber von dem ist nichts zu sehen und nichts zu lesen, seitdem er eigentlich wieder da ist. Aber analog zu Franšić, wobei Franšić sich ja dann noch eine andere Kategorie als Stark ist, aber glaube, und das finde ich auch schon eine Leistung von Schuster, dass er es schafft, den Laden eigentlich relativ ruhig zu halten, auch wenn solche Transfers dann bis dato noch nicht zum Zug gekommen sind. Aber er scheint ihnen schon das Gefühl zu geben, dass die Zeit noch kommen kann und dass da relativ stillgehalten wird noch.
Gefällt mir. Hat übrigens 500.000 Euro gekostet.
500,
eine halbe Million, genau. Die sich fragen, was der Königsrekordtransfer vom SV Darmstadt ist. Christian, gibt's noch irgendetwas, was du uns über deinen Verein sagen möchtest? du hast uns ja sogar schon die Stimmung unter den Fans wiedergegeben. Wenn du wirklich der Durchschnitt bist, dann wundert es mich, warum man überhaupt irgendwas am Böllenfalltor hört. Warum dann nicht alle einfach sich entspannt zurücklehnen und...
Nein, du solltest mich im Stadion erleben, Max. Ich bin ein Vulkan. Ich gehe aus mir raus und bin alles andere als entspannt. Nein, aber ich kann von anderen, von gegnerischen Mannschaften nicht verlangen, dass die die Spiele genauso genießen wie wir. Wir nerven ja und wir werden die Saison auch weiter nerven mit verpeilten Fanaktionen quer durch die Republik mit Fußball von vorgestern und dann schauen wir, was am Ende bei rauskommt. Irgendwo habe ich mal geschrieben oder hatte dann auch kurzzeitig irgendwo in der Bio drin, gegen den schönen Fußball seit 1898 und unter dem Motto werden wir auch die nächsten Saisons irgendwo zu sehen sein und ich bin mit dabei und freue mich möglichst viel viel zu sehen und hoffe natürlich auch, dass wir irgendwo auch bisschen Spaß mit in die Liga bringen. Mhm.
Jeder Satz von dir enthält so viel Fußballromantik. Also jeder Satz ist irgendwie so eine Zeile aus einem Elf-Freunde-Artikel. Das ist so schön irgendwie. Das ist alles so herrlich zu hören. Wenn man schlägt sich bei Hertha und Co. mit sonst welchen Problemen um die Welt. Ja, und das läuft einfach schön. Das ist großartig.
Ja, wer weiß, wo das alles hinführt. Das Böllenfalter wird es irgendwann in der Form, in der es jetzt gibt, nicht mehr geben, als ich dann Mitte der 90er Jahre dazugekommen bin, 2000 Leute gegen Egelsbach da, nur Meckerrentner auf der großen Gegengraden, die jetzt immer prall gefüllt ist. Also für mich ist das ohnehin schon, also kein Traum, für mich ist ja teilweise schon ein Albtraum. Ich krieg Platzangst am Böllenfalltor. Der ganze Stress, sich um Karten zu kümmern, sich Gedanken machen um Auswärtsfahrten seit Ewigkeiten, das bedeutet für mich als quasi Amateur-Vereins-Fan, der ich immer war, ist es ja schon Stress. Deswegen muss ich mir natürlich eine gewisse Ausgeglichenheit bewahren, dass ich in diesem ganzen Wahnsinn erste Bundesliga nicht vollkommen durchdrehe.
Ja, in diesem Tollhaus.
In diesem Tollhaus Bundesliga, Werner Hansch, ja.
Dem äußeren Anschein nach schaffst du es ganz gut. Ich fühle mich über Darmstadt jetzt sehr gut informiert. Vielen Dank dafür. Aber wir werden weiterhin im Rasenfunk auf dich zurückgreifen. Und bitte mach deinen Podcast. Du wirst dich mal daran erfreuen, dass du diese ja doch aufregenden Zeiten, auch wenn man es dir nicht unbedingt anhört, irgendwann nochmal nachhören kannst.
Da kannst du mal den ganzen Druck rauslassen.
Ja. Ja, okay. Ich werde das wohlwollend prüfen, Max.
Okay. Mhm. Halt mich bitte auf dem Laufenden. Dann lass mal zum nächsten Spiel kommen. Es gab wirklich viele tolle Partien an diesem Wochenende, das muss man wirklich mal sagen. Und eine davon war das Nordderby. Werder Bremen gegen den Hamburger SV und Hamburg hat 3-1 gewonnen. Marc, Bruno Lavadio ist ein mit Glück gesegneter Mensch oder ist das alles das verdiente Ergebnis von guter Arbeit?
Eher Zweiteres, denn Lavadia hat sich ja alles andere als in ein gemachtes Netz gesetzt, als er zum HSV kam. Die Situation hätte damals kaum brenzlicher sein können. Man hat immer gemerkt, dass er aber auch wirklich sehr viel Motivation mitbringt. Er hat das, was nötig war, um in der Liga zu bleiben, hat er getan und hat sich diesen Sommer darum gekümmert, den HSV auch fußballerisch wieder voranzubringen. Die Spieler, die schon immer in der Kritik standen oder zweifelhaft gesehen wurden, à la Westermann oder Van der Vaart, wurden aussortiert. Man hat sich auf junge Profis besonnen und daraus macht er von Spiel zu Spiel mehr ein wirkliches Konstrukt, was System hat, was Fußball spielen will, was dennoch diese kämpferische Note hat. Also es ist kein Hochglanzfußball in dem Sinne. Dennoch hat man in jedem Spiel einen ganz klaren Plan. Spieler blühen auf, die vorher totgesagt waren, à la Ilicevic oder Holtby, der auch sehr in der Kritik stand. Ich glaube, da ist also an dem jetzigen Erfolg hat Lavadia sehr, sehr, sehr große Anteile. Also der Aufschwung, glaube ich, kommt wirklich durch ihn. Und man sollte jetzt, tu nicht gut, alles tun, um Labbadia seine Wünsche zu erfüllen und ihm jetzt vielleicht doch sein Nest, was er sich jetzt selbst gebaut hat, ein bisschen verschönern durch vielleicht finanzielle Mittel oder ähnliches, denn da gibt es momentan ein paar Querelen. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir der HSV in dieser Saison wirklich gut. Machen viele Dinge sehr, sehr richtig, machen wenige Dinge wirklich falsch. Also es gibt keine offensichtlichen Dinge, wo man jetzt den HSV groß kritisieren kann. Und ich glaube, der HSV kann in dieser Saison noch besser werden in gewissen Mannschaftsteilen, hat viele Verletzungsprobleme. Also von Abstieg sieht man da mal in Hamburg absolut gar nichts. Und wie gesagt, Labbadia, der Mann des Erfolgs.
Sehr schön zusammengefasst. Und von Abstieg sieht man gar nichts. Da muss man nur auf die Punkte gucken. 21 Punkte nach 14 Spieltagen. Ich habe nicht nachgeguckt, wann sie letzte Saison 21 Punkte hatten, aber ich würde mal vermuten, die Bäume haben schon wieder ausgetrieben und nicht gerade erst ihre Blätter fallen lassen. Um jetzt aber mal auf das Spiel nochmal konkret zu kommen. Christian, in der Entstehung waren die Tore dann schon glücklich? Also ein wunderbares Traumtor, natürlich zum perfekten Zeitpunkt, nämlich möglichst früh. Und dann ein abgefälschter Freistoß. Wie hast du denn Werder gesehen?
Kam zu unglücklichen Zeitpunkten. Die Tore, die hat natürlich gleich ganz früh das Tor von Ilicevic, übrigens auch eine Ex-Lilie, wenn ich das mal anmerken darf, hat auch mit Darmstadt Vergangenheit und hat natürlich ein schönes Tor geschossen, fast wie Marcel Heller die Saison auch schon. Aber also viele Parallelen zu Darmstadt, wenn ich nochmal kurz zurückkommen darf. Und dann natürlich der Freistoß. Mai Werder in der zweiten Halbzeit ja deutlich besser und bemühter, auch dann mit dem Anschlusstreffer durch Uca, übrigens auch sehr gut gemacht mit der Annahme und dann gleich verwandelt. Aber ansonsten habe ich bei Werder nicht viel gesehen, was Hoffnung machen könnte, dass die da bei Zeiten irgendwo hinten rauskommen. Also vorne Torgefahr war sehr ausbaufähig. Ja.
Und hinten drin hat schon 28 Tore kassiert.
Ja. Stuttgart ähnliche Zustände.
Ja,
minus 17 und minus 14, ja.
Ja,
das, damit sind's die Spitzenreiter.
Was ja den Blick schon lenkt auf die nächsten Spiele für Werder. Auswärts bei Stuttgart, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dann zu Hause gegen den FC, auswärts bei der Eintracht und auswärts auf Schalke. Die haben jetzt, Stand jetzt, auf Platz 15 3 Punkte Vorsprung auf den Relegations- und Abstiegsplatz. Mhm. Marc, siehst du die da unten noch richtig reinrutschen?
Es macht den einen Anschein und das Spiel jetzt gegen den HSV hat sehr wenig Mut gemacht. Die 0-6 Niederlage gegen Wolfsburg noch weniger. Ich weiß nicht, ob Ich weiß nicht, wie viel da auch an Skripnik liegt, ob er damals wirklich es einfach perfekt geschafft hat, diesen Trend, diesen Hype irgendwo über die gesamte Hinrunde aufrechtzuerhalten. Und jetzt erwacht man wieder aus dem Dornröschenschlaf. Ich sehe nichts im Bremer Spiel, was mir wirklich Mut macht. Ein Uca höchstens noch, und das ist nur ein Mittelstürmer, der muss auch darauf angewiesen sein, dass es ein funktionierendes Spielsystem gibt. So leid es mir tut, um die Bremer Fans und Angehörigen, mir macht wirklich sehr wenig Hoffnung, muss ich echt sagen. Das hat man jetzt gegen den HSV gesehen. Der HSV ist auch wirklich gut in der Saison, ist trotzdem keine Übermannschaft und Bremen, ja, da fehlt so viel und ich kann nur hoffen, dass Bremen, das zeichnet sie irgendwo aus, dass wenn es dann wirklich brenzlig wird, sie irgendwie es immer wieder packen, die Spiele dann noch zu holen, die Punkte, damit sie überm Strich stehen. Ich glaube auch, dass es diese Saison durchaus so sein könnte. Es wird aber diese Saison insgesamt dann wohl weitaus enger, als es noch dann in der Rückrunde mit Skripnik der Fall war. Denn ich glaube tatsächlich nicht, dass man, also es kann natürlich passieren, aber dass man Skripnik dann doch noch entlässt und auf einen neuen Mann setzt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass er sehr viel Vertrauen genießt. Und entweder kommt man da gemeinsam raus oder geht gemeinsam unter. Ich bin wirklich sehr gespannt, sehe aber wenig, was mir Mut macht.
Das sehe ich, wenn ich kurz einhaken darf, bei Skripnik ein bisschen anders, der, glaube ich, auch zumindest in den Berichten, die ich gesehen habe, schon als ein bisschen ratlos hingestellt wurde, als nicht als Trainer, der einen konkreten Plan hat, wie er da wieder seine Mannschaft rausführen möchte. Und so den Eindruck hatte ich am Fernsehschirm eigentlich eher auch. Also meine Tendenz würde eher hingehen, Entlassung Skripnik.
Aber seien wir doch mal ehrlich, ohne es despektierlich zu meinen, der Kader von Bremen gibt doch auch nicht die großen Sprünge her. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass viele Trainer, die es momentan vielleicht, ich wüsste jetzt auch nicht spontan, wer das machen soll, ob jetzt der nächste Jugendtrainer dann ran soll oder Frings komplett übernimmt. Ich wüsste nicht, welcher Trainer jetzt aus dem Kader das machen soll, was sich viele dann doch vorstellen. Es wird in dieser Saison wieder nur darum gehen, irgendwie die Klasse zu halten. Dann wird man wieder wahrscheinlich viele Stammkräfte verlieren. Ich denke mal, Uja wird gute Angebote aus beispielsweise England bekommen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendeine Personalie im Kader oder außerhalb herangeführt jetzt irgendwie für die Kehrtwende sorgen kann. Ich glaube, da muss man einfach jetzt eingeschworen sein, wie es schon Augsburg bewiesen hat oder auch der HSV zum Ende der letzten Saison, und dann muss man es gemeinsam einfach packen. Anders wird es, glaube ich, nicht möglich sein.
Und dann das Ziel, wenn schon der HSV nicht das Relegationsplatz-Triple schafft, dann bleibt es im Norden und vielleicht schafft Werder ja noch dann Platz 15.
Ich wünsche es ihm vom Herzen.
Mhm. 16. Ja. Ist der Relegationsplatz, ja.
Naja. Ja, wer weiß. Ich meine, wir haben erst den 14. Spieltag. Wir alle wissen, wie es sich in den letzten Spielzeiten immer noch gedreht hat, wenn man mal auf die Tabelle am 14. Spieltag guckt. Das sieht schon alles gerade nicht so gut aus. Ich fand es allerdings schon ein interessantes Signal, jetzt in dem Spiel mit zwei Spitzen aufzulaufen. Und wer weiß. Ich finde, es gibt so ein paar Teams, die man zutrauen kann, dass die sich nochmal einen Lauf reinspielen. Augsburg könnte das hinbekommen, Stuttgart könnte das hinbekommen und Werder gehört für mich da nicht zuletzt vor Hintergrund der letzten Saison schon auch dazu. Und wenn man ehrlich ist, reichen ja auch tatsächlich einfach mal 7 Punkte aus 3 Spielen und dann machst du in der Bundesliga einen solchen Sprung, dass du erstmal wieder auf eine ganz andere Art und Weise arbeiten kannst, weil einfach eine ganz andere Ruhe herrscht und ein anderes Selbstbewusstsein in der Mannschaft. Also ich stimme euch in allen Punkten zu und dennoch sage ich so, vielleicht muss man es nicht alles so düster sehen und jetzt gleich schon von Relegationsplatz sprechen. Schauen wir mal. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht gejinxt. Ja, und auf der anderen Seite der HSV auf Platz 7 mit 21 Punkten. Wirklich erstaunliche Entwicklung. Jetzt allerdings mit Lasogga-Ausfall zu tun.
Muss aber nicht operiert werden. Habe ich jetzt gelesen.
Aber er wird ja trotzdem positiv. Dann ein paar Wochen ausfallen. 2-3, oder? Glaube ich.
Vermutlich, ja. Aber ein paar Mittelstürmer hat man. Also, ich glaube, man wird trotzdem weiter noch Fußball spielen können.
Steht zu befürchten.
Das kann wohl sein, ja. Auf jeden Fall interessante Entwicklung da beim HSV. Da werden wir in einer der nächsten Folgen auch nochmal intensiver drauf schauen, finde ich. Das haben sie sich definitiv verdient. Ebenfalls ein sehr überraschendes Spiel an diesem Spieltag, zumindest meiner Meinung nach, fand in Hannover statt. Beim Kantersieg von Hannover 96 gegen den FC Ingolstadt. Und ich weiß nicht, ob vielleicht Ralf Hasenhüttl, der Trainer von Ingolstadt, das Spiel schon perfekt zusammengefasst hat, Christian. Er hat gesagt, ja, da hat man halt einfach mal gesehen, wie es aussieht, wenn wir mal einen schlechten Tag haben, und gleichzeitig hat man gesehen, wie das in der ersten Liga bestraft wird.
Genau, da sind die beiden Trainer der Aufstiegsmannschaften gar nicht so unähnlich, denn auch Schuster sagt immer, wir müssen einen 100-prozentigen Sahnetag haben, und um überhaupt bestehen zu können. Und bei Ingolstadt lief gar nichts. Ganz komisch, weil den Sonntag zuvor haben sie uns noch 3-1 abgefiedelt. Ein echter Trauersonntag in Ingolstadt so zu verlieren. Von daher hat es mich wirklich, wirklich sehr verwundert, dass die Ingolstädter so untergegangen sind. Na klar, fünfte Minute schon das erste Tor, in der elften gleich das nächste. Es ging ja wirklich Schlag auf Schlag, so dass sie, glaube ich, gar nicht richtig dazu gekommen sind, sich zu berappeln. Komischerweise, dass hinten auch die Stärke dann überhaupt nicht funktioniert hat und dann wirklich sich fast aufgelöst hat. Also wirklich für mich das erstaunlichste Spiel des Spieltags. Auch von Hannover war das ja nun auch alles nicht wirklich zu erwarten anhand der bisherigen Spiele. Also wirklich, wirklich kurios.
Und um mal kurz, bevor wir über Hannover noch reden, bei Ingolstadt zu bleiben, Marc, unser Hörer Achim hat in unserem Forum gefragt, unter anderem, ob jetzt so langsam die Luft raus sei bei Ingolstadt. Wie siehst du das denn?
Das könnte man tatsächlich ja bei beiden Aufsteigern meinen, wenn man sieht, dass Darmstadt aus den letzten vier Spielen nur 2 Punkte geholt hat. Sehr, sehr schwierig zu sagen. Also die Tendenz unterstützt diese These natürlich. Trotzdem tue ich mich schwer. Ingolstadt wird die gesamte Saison über ein Verein bleiben, der sehr, sehr schwer zu bespielen ist, der irgendwo immer noch Punkte rausquetschen kann. Kann natürlich aber auch sein, dass die Bundesliga dem Verein jetzt komplett den Zahn gezogen hat. Ich tue mich schwer, das zu beurteilen. Dafür weiß ich nicht, wie gefestigt dann doch letztendlich Ingolstadt in all seinen Mechanismen ist. Gegen wen spielen die jetzt noch in der Saison, weiß ich jetzt
spontan nicht. Zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts bei den Bayern, zu Hause gegen Leverkusen und zu Hause gegen Mainz.
Also doch noch recht knackig.
Mainz ist schon Rückrundenauftakt. Also ja. Leverkusen, Bayern, Hoffenheim.
Gegen Hoffenheim sollte man dann doch auf jeden Fall was Zählbares mitnehmen, um dann doch diesem Trend entgegenwirken zu können. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß daher jetzt nicht, ob es irgendwelche positiven Dinge im Ingolstädter Spiel gab. Immerhin hat man ja dann 60 Minuten lang kein Gegentor kassiert. Und ja, einfach ein absolut, wie du schon mal vorhin gesagt hast, wahrscheinlich auch einfach irgendwo ein Freakspiel, wo selbst Hannover den letzten Spieltagen nicht so viel gelungen ist, einfach alles gelingt. Dann hat Leon Andreasen einfach einen großartigen Tag, dann haut Kenan Karaman eigentlich einfach mal so einen Traumball raus, dann hat Uffe Beck einfach ein Traumspiel und ja, ich glaube, auf beiden Seiten sollte man sich vielleicht nicht zu viel auf das Spiel einbilden. Beide werden ihre Schlüsse daraus ziehen. Ich sehe das jetzt aber auch noch nicht so extrem wie vielleicht manch anderer. Ingolstadt gewinnt gegen Hoffenheim und plötzlich spricht keiner mehr über das Spiel gegen Hannover. Man wird sehen. Also ich schätze Ingolstadt eigentlich schon gut genug ein, dass, über die letzten Wochen, dass sie das verkraften können.
Also würde ich auch so sehen, dass das 4:0 jetzt in Hannover ist eigentlich für Ingolstadt ja eigentlich so der erste krasse Ausrutscher. Bisher waren die eigentlich sehr gefestigt, auswärts immer stärker als zu Hause. Dass sie sich gleich 4 einkassieren, das ist in der Tat, also von daher würde ich sagen Ausrutscher. Also eine Tendenz da abzulesen bei Ingolstadt, das würde ich jetzt für verfrüht halten.
Ja, tatsächlich interessant, dass sie ja zweimal jetzt schon 0:4 gespielt haben in dieser Saison. Einmal zu Hause gegen Dortmund, jetzt bei Hannover. Und damit hätten sie schon mal 8 ihrer 14 Gegentore weg. Das zeigt vielleicht auch, ich glaube ehrlich gesagt, Ingolstadt ist so eine klassische Mannschaft. Sobald man das 1:0 gegen Ingolstadt geschossen hat, dann spielt man gegen ein anderes Team und es wird auch ein anderes Fußballspiel als beim Stand von 0:0. Und in dem Fall hatten wir eben eine Situation, wie wir es auch schon mal hatten bei Augsburg gegen Gladbach in dieser Saison, die nach 20 Minuten 4:0 hinten lagen. Hier war es nach 22 Minuten 3:0. Das passiert mal. Und dann ist so ein Spiel halt auch durch, denn wer hat da die Qualität, nochmal zurückzukommen, wenn nicht der Gegner VfB Stuttgart heißt und sich auf die Mittellinie stellt mit der letzten Verteidigungslinie?
Sprichst du etwa über das Leverkusen-Spiel?
Ja, genau. Oder der Gegner HSV ist und irgendwie Dortmund zurückkommt und es dann nur irgendwie René Adler alles auffällt. Wobei ich jetzt ganz wilde Spiele mit diesem Spiel vermischt hätte.
Ja, wobei wir ja letzten Sonntag auch in Ingolstadt 1:0 geführt haben und dann trotzdem noch 3 bekommen haben. Da haben wir uns einfach doofer als Hannover angestellt.
Hoho.
Nein, aber das in der Tat aufgehört, Fußball zu spielen, und da hätte man sie eigentlich schön im Sack haben können. Aber nichts, das hat Hannover einfach besser gemacht. Und aber wie gesagt, von daher würde das ja deiner These, Max, ein bisschen widersprechen. Wenn man einmal führt, 1-0 gegen Ingolstadt, ist es ein anderes Spiel. Das zumindest gegen uns hat es nicht geklappt.
Gegen uns auch nicht. Wir wurden nur schlechter. Tatsächlich, aber das ist, kommen wir noch bei Hertha dazu, das ist irgendwie das einzige Manko, sobald wir führen, spielen wir keinen Fußball mehr. Bei Hannover muss ich sagen, wie oft habe ich mir bei dem Ergebnis die Augen gerieben oder den Zwischenständen, besonders dadurch, dass eigentlich der Mann von Hannover, Kiyotake, ja ausgefallen ist, und dann sieht man da eigentlich den Bolzer und Kämpfer Leon Andreasen da auf der Position, und der liefert einfach ein großartiges Spiel ab. Hannover gegen uns, muss ich sagen, und so habe ich sie tatsächlich die gesamte Saison über irgendwo gesehen, spielerisch wirklich sehr, sehr arm irgendwo. Das ist nicht alles, das ist jetzt kein, weiß ich nicht, kopfloser Fußball, den sie spielen, aber da fehlt einfach vieles an Kreativität oder auch mal wirklich, wie sagt Pardalia gerne mal, den Spielern oder in den Momenten, wo du den Gegner tötest. Also irgendwo fehlt da die Zielstrebigkeit. Transfers haben auch nicht so ganz funktioniert, wie der Erdinch zum Beispiel, den sie sich geholt haben aus Saint-Étienne. Für mich wirkte die Truppe bis jetzt ungefähr so, wie es momentan um Bremen halt ein bisschen aussieht. Irgendwie hat da nichts so wirklich funktioniert, man hat keine wirkliche Idee gesehen. Jetzt ist es natürlich, wie wir jetzt schon gesagt haben, bei Ingolstadt wahrscheinlich zu früh, um aus dem Spiel jetzt Schlüsse für den Rest der Saison zu ziehen. Verwundert hat es mich dennoch, und darauf kann man natürlich in Hannover auf jeden Fall aufbauen, auf so einem 4-0-Sieg, klar.
Also Fronzek bleibt über die Winterpause hinaus.
Wahrscheinlich, ne? Das hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten.
Mhm. Und mit dir zusammen ungefähr 298 von 300 Rasenpunkten
tippen. Ja, also das ist eine. Aber ich habe auch Stuttgart auf Platz 7 getippt, also naja.
Ja, da kannst du mal eine Selbsthilfegruppe mit Ed Knallgöber, Stefan Rommel.
Du bist ja, hast ja Hertha auf Platz 17 gestellt.
Ja, ich weiß, darüber werde ich auch noch reden müssen, ausführlicher in der Winterpausenausgabe, die wir da machen. Ich werde zu Buße kriechen, zu Kreuze kriechen, ich verspreche es dir. Ja, Fronzek bekommt es wirklich gut hin, seine Siege so zu streuen, dass er unentlassbar wird. Und das ist ihm ja dann auch zu gönnen. Einen ganz interessanten Aspekt hast du jetzt gerade schon angesprochen, Marc. Das hat auch unser Hörer Achim geschrieben, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass sie jetzt ausgerechnet nach dem Ausfall von Kiyotake besser gespielt haben, weil sie vielleicht jetzt ein bisschen weniger gut ausrechenbar sind, ein bisschen dezentraler spielen. Er meint, erinnere ihn an die Situation, die es mit Stindl in der letzten Saison gab, bevor er sich verletzt hat, als es dann in seiner Verletzungszeit besser lief. Und dann, gut, er kam dann natürlich stärker zurück als jemals zuvor, und wir kennen das Ende der Geschichte. Aber wer weiß, vielleicht tatsächlich nicht der Riesenrückschlag, den man bisher dachte. Wir werden es sehen. Gut. Aber bevor wir jetzt dieses Spiel dann zu sehr überbewerten, denn wir haben jetzt alle betont, dass man genau das nicht tun sollte, lasst uns mal zum nächsten Kracher an diesem Spieltag kommen. Wieder ein Derby. Beziehungsweise, das ist Interpretationssache, habe ich inzwischen gelernt. Mainz gegen Eintracht Frankfurt. Ein 2-1, das wesentlich geprägt war durch eine sehr frühe Führung von Mainz durch Mutu und einen Platzverweis innerhalb von 12 Minuten von Alex Meyer. Und damit hat man dann wahrscheinlich auch, Christian, den Knackpunkt des Spiels.
Ja, wobei sie ja dann 2 Minuten später dann gleich das 2-0 machen durch Mali. Aber in der Tat, der Ausfall von Alex Meyer dürfte schwer wiegen.
Hast du gejubelt vor dem Hintergrund, dass ihr jetzt dann gegen die Eintracht spielt? Achso, nee, du jubelst ja nicht, du ruhst ja so in dir selbst. Also hat sich die Augenbraue kurz gehoben?
Einfach nur den Daumen nach oben gehoben.
Sowas ist mir fern. Nein, natürlich ist ein Vorteil für uns, wenn Meyer nicht dabei ist am kommenden Sonntag. Wie heißt der andere? Haben die nicht noch einen im Sturm? In Kai?
Castaños.
Castaños, der ist auch verletzt ist. Mhm. Von daher, ja, aber wer weiß, werden sie schon irgendwen aus dem Ärmel ziehen, der dann trotzdem gegen uns trifft. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel gegen Mainz wiegt schwer für die Eintracht, auch wenn sie da, glaube ich, noch nie was gerissen haben in den Spielen. Aber gegen die Emporkömmlinge aus Mainz verliert die Eintracht sehr ungern. Aber bei uns haben es auch gewonnen, die Mainzer. Von daher kann das schon mal passieren. Die sind ja äußerst spielstark und haben das meines Erachtens, auch wenn sie dann nach dem Platzverweis von Meier auch in der zweiten Halbzeit nochmal aufgedreht haben und komischerweise, wie es so oft ist, nach so Platzverweis dann wirklich nochmal rangekommen sind und durchaus auch hätten noch den Ausgleich schießen können. Aber von daher weiß ich nicht, ob der Verweis von Meier wirklich der Knackpunkt war, weil danach lief es ja eigentlich für die Eintracht dann doch noch besser.
Das Hannover-Prinzip. Der zentrale Spieler ist weg und man ist besser.
Ja, genau.
Vielleicht. Wobei das Abwehrverhalten gerade vor dem 0-2 schon erstaunlich im negativen Sinne war.
Ja.
Also sowas hat ja Frankfurt immer mal im Spiel. Erstaunliche Abwehraktion.
Liebe Hörer, an der Stelle hatten wir leider kleine technische Probleme. Deswegen fehlt hier ein Teil des Spiels Mainz gegen die Eintracht. Für die Eintracht-Fans vielleicht aber gar nicht schlimm. Wir haben viel über die Eintracht geredet. Sorry, leider nicht mehr reproduzierbar, aber auch Gott sei Dank der einzige Fehler in dieser Folge. Und jetzt geht's weiter nach diesem Schnipser, der einen Cut ankündigt. Achtung!
Will ich ja quasi damit gleich wieder zumachen, mit meiner Meinung. Ja, weiß ich nicht.
Ja, aber die Stimmungslage bei Eintracht Frankfurt aus der Ferne betrachtet ist natürlich dazu angetan, sowas zu befeuern. Aber das muss unser Ziel sein am kommenden Sonntag.
Fee aus dem Stuhl zu schmeißen.
Nein. die Stimmung zu nutzen und ein frühes Tor zu machen und dann zu schauen, dass wir da einigermaßen glimpflich durchkommen und wenn möglich 3 Punkte mitnehmen. Und das ja sind die Situationen für Mannschaften, die in so einer Situation sind und unruhiges Umfeld haben. Und die haben natürlich dann nicht die besten Voraussetzungen, da geordnet wieder rauszukommen und sich rauszuspielen.
Es ist und bleibt spannend. Und damit kommen wir zum nächsten überraschenden Spiel. Es war wirklich ein toller Spieltag, wenn ihr mich fragt. Also super Spiele. Und zwar Hoffenheim gegen Gladbach würde ich kurz gerne mit euch noch besprechen. Gladbach, die Unkaputtbahn, gegen die kannst du unter Schubert jetzt auch 3-1 führen und dennoch wird es dann noch ein 3-3. Ich habe die These, widersprich mir, Marc, das wäre ein typisches Spiel gewesen, wo beide Mannschaften wahnsinnig zufrieden mit dem sind, was sie geleistet haben, wenn es nicht diesen kleinen Haken gäbe, dass die TSG Hoffenheim auf Platz 18 liegt und bisher erst einmal gewonnen hat in dieser Saison.
Kann ich eigentlich gar nicht die widersprechen. War von beiden Seiten phasenweise ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Und man hat jetzt gesehen, dass Hoffenheim auch offensiv unter Huub Stevens kann, was ja auch noch ein Beweis war, den Stevens schuldig war. Und eigentlich darf man, auch wenn wir momentan von den Super-Gladbachern sprechen, darf man eigentlich, wenn man zur Halbzeit oder nach der Halbzeit, 47. Minute, 3-1 führt, darfst du eigentlich nicht mehr das 3-3 bekommen. Für den neutralen Zuschauer ein wirklich tolles Spiel, klar. Und wie du auch schon gesagt hast, an sich können beide Mannschaften da Positives rausziehen. Gladbach vor allen Dingen, weil sie ja dieses wirklich tolle Spiel gegen Sevilla hatten, was auch kräftezehrend war, sind quasi mit derselben Elf nochmal, müssten sie dann jetzt auch gegen Hoffenheim ran. Die werden einfach glücklich sein, jetzt einfach ihre Serie aufrechterhalten zu können, um selbstbewusst weiter rangehen zu können. Ich glaube, die spielen jetzt gegen Bayern, ist das richtig? Ich glaube schon. Und ja, wie du sagst, einzig der 18. Tabellenplatz von Hoffenheim macht wahrscheinlich den Leuten aus Sinsheim so ein bisschen das Spiel madig, klar.
Also Amiri wurde ja auch in den Spielberichten immer wieder angesprochen. Fantastisch, hat mir super gefallen. Habe ich bisher noch nie was gehört von ihm. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber glaube 19-Jähriger aus der Region Ludwigshafen, irgendwo bei Mannheim. Klasse Spiel gemacht. Dann natürlich der fatale Rückpass von Stindl. Wahnsinn. Drimmitsch trifft. Johnson zweimal. Also war irre viel drin.
Ja, hat wirklich tatsächlich alles drin gesteckt. Große Patzer, dann aber auch wieder toll herausgespielte Tore. Ich fand auch das 3:3 war einfach ein wunderbar gespielter Konter. Da konnte man dann auch gar nicht so sehr an Hoffenheim kritisieren, dass sie noch recht offensiv standen. Das war auch wirklich einfach hervorragend gespielt. Und sah fast ein bisschen aus wie in frühen Pro Evolution Soccer Simulationen, wie beide Verteidiger zeitgleich vorbeigrätschen, der mit einer Bewegung beide vorbei rauschen lässt. Das war
höchst nur, ne?
War schön gemacht. Ja, war ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr sonst noch dazu etwas zu sagen habt.
Na, Zettel André gibt's jetzt auch. Es gab jetzt vorher nur Zettel Ewald Green und jetzt gibt's auch Zettel André mit André Schubert. Eigentlich wirklich eine lustige Szene, hat er ja später auch im Sportstudio aufgeklärt, was das sollte.
Erklär's nochmal kurz für die Hörer.
Naja, es war eigentlich recht einfach. Man hat Einwechslungen vorgenommen und dadurch hat man die Grundaufstellung oder die taktische Aufstellung im Spiel auf einigen Positionen verändert, mitten im Spiel. Und Elvedi, der Einwechselspieler, hat Zettel von André Schubert bekommen, den er den zentralen Spielern Chaka und Stindl gegeben hat. Die sollten quasi dann die Information an ihre Mitspieler weitertragen, weil sie quasi die zentralen Spieler im System sind und weil man einfach auch als André Schubert quasi nicht an den rechten Verteidiger Julian Korb was sagen konnte. Da ist er letztendlich einfach nicht von der Stimme herangekommen und dementsprechend hat er das dann mit Zettel kommuniziert. Ja, und wenn man so will, ist das ja aufgegangen. Elvedi kam zur 80. rein und in der 87. hat man das 3:3 geschossen, also quasi alles aufgegangen. Ganz lustige Szene am Rande.
Ist es nicht schön, dass in der ersten deutschen Fußball-Bundesliga genauso kommuniziert wird wie damals in der 7. Klasse?
Ja. Willst Zettel du mit mir gehen?
Ja, und alle zwischendurch mal reingucken.
Top Secret.
Ja, genau. Ich packe jetzt die Geschichte mal lieber nicht aus.
Ja.
Lasst uns lieber zum letzten Spiel kommen, das wir noch nicht gesprochen haben. Und der arme Marc ist wahrscheinlich schon die ganze Zeit hibbelig. Wann darf ich denn endlich was zu Hertha sagen? Marc, dein großer Moment ist gekommen. Sag mir mal, was man als Hertha-Fan aus diesem 0:2 beim FC Bayern mitnimmt.
Dass man immer noch eine positive Tordifferenz hat. Nein.
Mit 18:17.
Ja,
ohne Wertung, ich wollte es nur kurz
Hören, also,
die es nicht vor Augen haben.
Was nimmt man aus einem Spiel in München mit? Keine Punkte, aber wir haben immerhin nur 2 Gegentore bekommen gegen mit einer wirklich ordentlichen Leistung. Man kann der Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen. Dennoch hat man zu jeder Minute gemerkt, dass Bayern komplett überlegen ist. Also wenn dann halt ein Boateng einfach mal als zentraler Mittelfeldspieler aufgeführt wird, weißt du, wie ungefähr Bayern die Kräfteverhältnisse in diesem Spiel auch gesehen hat und das auch vollkommen zu Recht. Also wir hatten eigentlich nie wirklich Luft zum Atmen, ganz wenige Momente, wo wir selber mal irgendwas kreieren konnten. Also der beste Spieler offensiv auf jeden Fall Haraguchi, der war eigentlich der Einzige, der was probiert hat. Wir haben mit einer Fünferkette gespielt, Lustenberger als Libero, hatte auch viel abgeräumt. Man hat wirklich ordentlich ausgesehen und die lieben Freunde von Spielverlagerung.de haben das Spiel auch auseinandergeschraubt und auch gesagt, dass der letzte Biss der Bayern wirklich gefehlt hat und dass man das irgendwo auch an Hertha festmachen kann, weil wir defensiv wirklich sehr konzentriert waren, weil wir bewiesen haben, dass wir die zweitbeste Defensive in der Bundesliga haben, seitdem Dardai übernommen hat. Wer auf Platz 1 steht, ist hinlänglich bekannt. Und ich bin wirklich zufrieden. Also ich habe meinen 10-Euro Wettgutschein von Bet at Home auf dem Unentschieden geballert. Mit wenig Hoffnung, aber einfach des Spaßes halber. Und wir haben 2:0 in München verloren, fahren mit wirklich erhobenen Hauptes nach Hause. Jetzt geht's zu viel wichtigeren Spielen, jetzt zu Hause gegen Leverkusen. Und ach mein Gott, man nimmt dieses Spiel als Bonusspiel mit. Man fühlt sich so ein bisschen wie ein Sechsligist im Pokal. Und ja, Das ist dann einfach so und so haben viele Mannschaften auch schon ausgesehen. Ich bin froh, dass wir nicht aus dem Stadion geschossen wurden, habe es aber tatsächlich auch nicht erwartet, dass wir da 6-7 Dinger bekommen. Alles gut, wirklich alles gut. Da bin ich ungefähr so ruhig wie Christian über eine gesamte Saison.
Ja, kannst du ja auch sein. Ja, wirklich hervorragende Saison. Ihr seid jetzt fatalerweise vom Champions-League-Qualifikationsplatz hinuntergerutscht auf den 5. Platz. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für die Ambitionen der Hertha.
Die Sirenen schrillen laut.
Ja, es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch nicht alle, aber viele Rasenfunksendungen und auch viele andere Podcasts, die ich höre, dass die einhellige Meinung ist, die Hertha spielt ganz ordentlich. Die Hertha steht auch nicht unverdient da oben, aber so ganz weiß man nicht, wie es eigentlich dazu kommt. Jetzt klär uns mal auf.
Ja, bitte.
Um Gottes Willen, ja, wo fängt man da an? Also, wir kommen aus einer ganz, ganz schwierigen Saison. Wir waren letzte Saison punktgleich mit dem HSV, das vergessen viele. Also, es hätte viel knapper nicht sein dürfen. Dardai hat übernommen, wurde dann als Cheftrainer etabliert. Ich und viele andere müssen wir jetzt tatsächlich auch gestehen, sahen das als sehr, sehr kritisch an, weil wir einfach Dardai in dem Moment nicht zugetraut haben, dieser Mannschaft fußballerisch weiterzuhelfen. Nun sehen wir, wo wir stehen, nach 14 Spieltagen mit 23 Punkten und Bayern hinter uns. Das heißt, wir können sogar noch ein paar Punkte in der Hinrunde holen. Wir schaffen es, also wir haben sehr, sehr gute Transfers getätigt. Das zum einen, um einen Faktor zu nennen, also Darida ist ein zentraler Spieler bei uns geworden. Mitchell Weiser sorgt ja in der gesamten Liga für Aufsehen. Ist jetzt leider gegen die Bayern und auch gegen Hoffenheim war er verletzt nicht dabei. Auch andere Spieler wie Vedat Ibisevic zum Beispiel. Ja, also da die Transfers, die wir getätigt haben, funktionieren allesamt. Zum anderen funktionieren auch alle anderen Spieler, also ein Spieler, der wirklich gerne vergessen wird, zum Beispiel ist Per Schelbred, den ich momentan für einen der besten Sechser der Liga halte, der defensiv wirklich Unfassbares leistet. Zusammen mit Darida ist es einfach unsere Schaltzentrale, die sehr gut funktioniert. Wir kassieren sehr wenige Gegentore, weil wir defensiv diese Kompaktheit aus der letzten Rückrunde behalten haben. Und wir spielen Fußball und das ist halt das so Wunderschöne in den Zeiten von Zorniger, wo man sagt, ja, wir lassen die Gegner spielen und gucken, dass wir irgendwie Fehler ausnutzen wollen, versucht Hertha tatsächlich irgendwo auch schön Fußball zu spielen, ballorientiert. Das hat die Höhepunkte, hatten wir beispielsweise gegen den HSV zu Hause oder auch in Hannover, wo wir 3-1 gewonnen haben, weil alle Spieler funktionieren, weil Dardai ein Mensch ist, der sehr vom Pragmatismus geprägt ist, aber gleichzeitig auch wirklich auch ein Taktikfuchs, wie man jetzt sieht. Also er hat für jedes Spiel einen besonderen Plan. Die Spieler setzen das um. Es herrscht Euphorie bei uns in Berlin. Gleichzeitig denkt aber auch jeder Spieler, jeder Fan nur von Spiel zu Spiel. Also wir sind nicht übermotiviert und sprechen von Europa, wie man das gerne Hertha-Fans attestiert. Tatsächlich ist das hier alles sehr, sehr, eine sehr, sehr dankbare Stimmung für das, was bis jetzt passiert ist. Und wir haben keine Zukunftsängste mehr. Alles macht Spaß. Selbst ein Spiel gegen Bayern nimmt man eigentlich ohne Angst hin und guckt sich das einfach an. Ja, es ist alles irgendwo einfach großartig. Man fühlt sich so ein bisschen vielleicht auch wie Darmstadt. Alles gerade so ein bisschen neu, weil diese Zeiten, wo wirklich erfolgreicher Fußball und schöner Fußball für uns gespielt wurde, ist sehr, sehr lange her. Und ja, man genießt das momentan einfach absolut. Und sollte es am Ende nicht auf Platz 5 enden, dann brechen wir nicht in Tränen aus und ja.
Ja, das gibt dann ja einen entspannten Kick am 12. Dezember in Darmstadt.
Genau, alle ganz heilig da sitzen.
Alle ganz gechillt und hey, ist so schön.
Ein Freundschaftsspiel in der Bundesliga, schön.
Ja. Da muss ich jetzt aber Unfrieden stiften. Also ich stimme dir zu, wenn du sagst, es gab ein paar gute Spiele und schöne Spiele von euch. Ich finde, dass es aber auch immer noch ein paar richtig schwierig anzuguckende Spiele gab, um es mal so zu formulieren, als neutraler Beobachter. Und ich mein, bestes Beispiel dafür hatten wir jetzt gerade erst am letzten Wochenende gegen die TSG aus Hoffenheim, wo ich jetzt nicht alles nur auf den Schneefall schieben würde. Nein, also solche Kicks habt ihr ja auch noch immer noch mit dabei. Ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Das erinnert uns aber auch ganz klar daran, wo wir herkommen, und das lässt uns auch nicht abheben. Solche Spiele wird es in der Saison auch weiterhin geben. Der Unterschied ist zur letzten Saison, dass Hertha solche Spiele mittlerweile gewinnt. Und dass wir uns das Glück in solchen Partien irgendwo erarbeitet haben, und Spiele, wo wir uns dann nicht belohnt haben, wie zum Beispiel großartige Spiele, wir haben großartig gespielt zu 10 in Gelsenkirchen, wir haben gegen Wolfsburg wirklich klasse gespielt und haben uns in manchen Partien tatsächlich nicht belohnt und tun das halt in solchen Partien, wo es dann vielleicht für den Zuschauer doch alles andere als ansehbar ist. Also ich kann gar nicht dagegen argumentieren, dass wir jetzt nur Hurra-Fußball spielen und dass wir uns eigentlich als Mini-Dortmund bezeichnen können. Das sicherlich nicht. Aber wir haben eine ganz andere Grundstimmung und ein ganz anderes Selbstbewusstsein und packen solche Partien mittlerweile so an, dass wir auch aus solchen Spielen die Punkte quetschen können, die wir brauchen. Und auch ich muss sagen, es gibt Dinge, die mich irgendwo nerven, und später gucke ich dann doch wieder auf die Tabelle und sage, ey, ist doch eigentlich alles ganz gelassen bis jetzt, und ich bin zufrieden. Trotzdem kann man natürlich so eine Partie wie gegen Hoffenheim nicht versuchen, schön zu reden. Keinesfalls.
Jetzt ist ja davon auszugehen, in der Regel ist es so, dass man so eine Phase hat, in der man dann zum Beispiel so ein Spiel gegen Hoffenheim ohne Torschuss dann auch mal gewinnt. Über den Zeitraum von 34 Spieltagen pegelt sich das normalerweise aber ein. Du hast jetzt schon gesagt, ihr werdet alle nicht weinen, wenn ihr nicht auf dem 5. Tabellenplatz rauskommt, und das ist, glaube ich, gerechtfertigt. Wo siehst du denn jetzt auf Erfahrung, auf Basis der ersten 14 Spieltage, wo siehst du denn das Level, wo die Hertha eigentlich rauskommen müsste, wenn alles gerecht verläuft?
Das Problem ist, dass und das Schöne und das Problem zugleich in der Bundesliga ist ja, dass man gefühlt zwischen Platz 4 und 15 kann alles passieren. Und einfach so, wie wir die Saison bis jetzt bestreiten, glaube ich, dass sie vielleicht nicht die doppelte Qualität eines 1. FC Köln oder von Frankfurt haben, aber die Saison für uns spricht, weil wir versuchen, Fußball zu spielen und vieles richtig machen, glaube ich, dass wir einfach in der oberen Tabellenhälfte sollte es schon landen. Also wir dürfen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind, nur weil wir in den letzten Jahren etwas schlecht ausgesehen haben oder massiv schlecht teilweise. Ich würde mich sehr über die obere Tabellenhälfte freuen, ganz klar. Beziehungsweise, wenn wir schon irgendwie noch ins Mittelfeld rutschen sollten, dann doch bitte gefühlt an die erste Stelle auf Platz 10. Also bis Platz 10, glaube ich, ist einiges, ist absolut drin, und alles danach würde ich nicht als enttäuschend bezeichnen, aber würde sich ein bisschen entgegen des Trendes orientieren, den wir momentan halt etabliert haben.
Jetzt ist, glaube ich, ein Teil des Image-Problems in Anführungszeichen der Hertha, dass sie auch unter Dada jetzt nicht für eine klare Spielidee steckt. Und ich habe jetzt gerade noch mal vor der Folge noch mal intensiver drüber nachgedacht, wie auch so die bisherigen Spiele in der Saison liefen. Und meine Theorie ist, dass das vor allem daran liegt, eben weil Dardai für jedes Spiel tatsächlich seinen eigenen Matchplan auspackt. Und anders als bei Thomas Tuchel bei Mainz damals, wo das immer noch gefeiert wurde, dass er jetzt schon wieder irgendwie im 15. Mann rausrotiert hat aus seinem 11-Mann Startaufstellung, wird das bei Hertha gar nicht so sehr thematisiert. Aber ihr habt seid mit unfassbar vielen verschiedenen Systemen aufgelaufen in dieser Saison und habt euch wirklich auf jeden Gegner eingestellt. Ist das vielleicht auch tatsächlich der Grund, oder bin ich einfach nur nicht fähig, diese Spielidee zu erkennen? Sag's mir. Also darfst doch ehrlich sein.
Nein, das ist absolut so. Wie gesagt, wir haben auch, und das darf man nie vergessen, in Berlin wird das auch ganz so wahrgenommen, wir haben nicht nur einen Trainer, wir haben ein wirkliches Trainerteam mit Rainer Wittmeier, der Co-Trainer, den wir damals schon unter den Zeiten Bubbles als Co-Trainer hatten.
Die großen Zeiten, die großen Tage.
Ja. Nein, der so wichtig für die taktische Ausrichtung auch ist, muss man sagen, also wir haben halt, was wir geschafft haben, ist, wir haben eine sehr feste Achse etabliert, Die besteht halt, wie gesagt, aus dem Herzstück Schellbrett Darida, die ja auch unglaubliches Läuferisches leisten. Also 25 Kilometer laufen die zusammen jedes Spiel. Genki Haraguchi ist gesetzt. Kalou, glaube ich, kann sich momentan von jeder Kritik freimachen, die es in der letzten Saison noch gab. Ist jetzt auch überall eingesetzt worden, also in München beispielsweise wieder als Linksaußen. Und wir haben eine feste Viererkette, selbst mit Jani Regese, der momentan auch in aller Munde ist. Ja, und auch ein Jahrstein funktioniert beispielsweise als Kraftersatz sehr, sehr gut. Also wir haben eine feste Achse, die können wir beliebig rotieren lassen. Beispielsweise sprechen wir von der schiefen Drei, wenn wir Lustenberger auch ins Mittelfeld ziehen. Und dann haben wir Darida, Schellbrett, Lustenberger als Sechser. Und wir richten uns auf die Systeme der Gegner perfekt aus. Beispielsweise gegen Hoffenheim war das der Fall. Hatten wir das so geplant, wir spielen zu Hause, wir wollen Ballbesitz haben. Haben wir in der ersten Halbzeit 60% Ballbesitz gehabt. Der Punkt war, dass wir das so spielen wollten, dass wir uns nicht von den Hoffenheimern auskontern lassen. Und genau das hat man zu 100% perfekt erfüllt. Das war kein schönes Spiel, aber sobald man dann die Führung hatte, wusste man zu 100%, was man zu tun hat, um diese drei Punkte zu sichern. Und deswegen hat man zum Beispiel in Chigerci einen gelernten Sechser auf links außen gebracht, weil der auch zweikampfstark ist und defensiv orientiert spielt. Genauso wie Genki Haraguchi, der unglaublich viel läuft, offensiv Akzente setzen kann und defensiv gut ist. Also wir haben, er nutzt halt, Dardai nutzt auch die komplette Breite des Kaders. Und da spielen Spieler auch mal auf Positionen, die sie früher vielleicht nicht bekleidet haben. Und da zum Beispiel Luukay, da gab es eigentlich immer nur feste Positionen und immer das 4-3-3, immer. Egal gegen welchen Gegner. Und klar, das macht uns absolut stark, dass wir so durchrotieren können und es auch wirklich effektiv tun und nicht des Rotierens wegen. Spielidee ist insofern einfach nur, Fußball wieder zu lernen und zu zelebrieren und mit dem Ball was anfangen zu können und nicht nur auf Konter zu spielen, sondern gegebenenfalls auch wirklich mal hochzustehen, zu pressen, gegebenenfalls Ballbesitz zu haben. Und all diese Grundtugenden des Fußballs bringt Dardai uns momentan neu bei. Und das kann man irgendwo als Spielidee erkennen. Wir lernen Fußball. Das ist so simpel, wie es klingt, muss man sagen, dass viel zu viele Vereine in den letzten Jahren wahrscheinlich keine schöne Spielkultur hatten. Und Hertha hat absolut dazugehört. Und das ändern wir momentan.
Jetzt hast du eine Sache schon angesprochen, nämlich Thomas Kraft. Der ist ja immer noch verletzt. Was hat er eigentlich? Das zieht sich doch schon ewig.
Ja, Thomas Kraft hat eine schwierige Schulterverletzung, die zunächst sah das so aus, dass er im nächsten Spiel gegen den 1. FC Köln sollte er wieder spielen, musste das Abschlusstraining aber abbrechen. So, da hat man sich gedacht, okay, dann halt ganz klar wieder nächste Woche dabei. Jetzt zieht sich diese Verletzung und er hat weiterhin Schmerzen und man weiß nicht so ganz genau, was jetzt passiert. Es könnte sogar sein, dass, wenn man das jetzt falsch macht, dass das chronisch wird. Das heißt, man muss jetzt sehr, sehr vorsichtig mit dieser Verletzung umgehen. OP könnte drohen, weiß man noch nicht so ganz genau. Und man selbst in Berlin weiß man nicht so ganz genau, woran das jetzt liegt, warum das so kompliziert ist. Man weiß aber nur, dass die Hinrunde für alle, die von außen, die Hinrunde ist für Thomas Kraft beendet, ganz klar. Und für die Rückrunde muss man sehen, wie es ihm geht. Also das liegt gerade noch im Nebel, wie es da bei ihm weitergeht.
Mhm. Und gleichzeitig fragt unser Hörer Seppelfrickelberg.
Sehr schöner Name.
Ja, ob Rune Jahrstein nicht vielleicht Kraft sogar schon längst den Rang abgelaufen hat.
Das ist so. Also Thomas Kraft kam damals als Bayern-Sprössling zu uns und hat die ersten zwei Jahre überdurchschnittlich gut gehalten. Also in unserem Aufstiegsjahr und in der ersten Liga. Es gibt Paraden in Videoaufnahmen, die sind wirklich unglaublich. Und da dachte man damals, okay, der war damals auch noch recht jung, also 23, 24. Das ist einfach jemand, der wird eine Ära bei uns prägen. Und was auch immer passiert ist, ist Kraft ist nicht mehr der sichere Rückhalt gewesen. Fußballerisch ist er sehr, sehr altmodisch veranlagt. Also er weiß, mit dem Ball nicht viel anzufangen, produziert dort eigentlich nur Fehlpässe, wenn er lang spielen muss, hat aber auch schon Schnitzer drin, wo man sehr viel Glück reden konnte, dass der Gegner das nicht genutzt hat. Beispielsweise ein Gegner läuft ihn an Und normalerweise müsste er den souverän wegspielen, verliert er den Ball in der Situation oder schießt er und der Gegner schießt über das leere Tor. Sowas. Zudem hat er sein Problem ist, er ist nur 1,87 groß, klar. Ein Jan Sommer kriegt das auch hin, aber das ist eine andere Qualitätsstufe. Kraft hat ganz, ganz große Probleme bei Strafraumbeherrschung, besonders bei Standardsituationen. Vergreift er sich regelmäßig oder geht nicht raus, wenn das muss? Und all diese Unsicherheitsfaktoren, die Kraft im Spiel hat, hat Jahrstein nicht. Jahrstein ist kein Torhüter, besonders jetzt auch mit seinen 31 Jahren, kein Torhüter für die Ewigkeit und er ist auch nicht, er ist auch kein Torhüter, wo man jetzt sagt, er ist unglaublich gut und überdurchschnittlich und also dennoch wirkt er sehr, sehr souverän, macht die Dinge, die Kraft immer als Unsicherheitsfaktor im Spiel irgendwie dargelassen haben, macht er wirklich gut. Er macht nichts Überspektakuläres, aber man fühlt sich mit ihm im Tor weitaus sicherer als mit Kraft und das ist eigentlich sehr, sehr schade, aber ist, wenn man ehrlich ist, wirklich der Fall momentan.
Also stimmst du ihm voll zu.
Ja, absolut.
Wir haben so ein bisschen in dieser Folge ist, glaube ich, wieder mal eine der Rasenfunkfolgen, wo man sich ein paar Spielernamen merken kann, mit denen man dann beim Stammtisch groß auftrumpfen kann, weil sie ein gutes Debüt gezeigt haben oder gute Leistungen und jetzt langsam im Kommen sind. Das ist einmal über Amiri, haben wir schon geredet, bei Hoffenheim. Vorhin bei Frankfurt ausgelassen haben wir das Startelf-Debüt von Gasinovic, dem U20.
Der war auch sehr gut.
Weltmeister, genau, gegen Serbien. Sehr gute Leistung, den Namen kann man sich jetzt auch merken und vielleicht in diversen Manager-Simulationen mal gucken, ob der noch auf dem Markt ist. Und dann wirft unser Hörer Blaues Gehirn noch einen Namen ein, über den du mir jetzt bitte noch mehr erzählst, nämlich Jani Regäsel, der ja jetzt, ich glaube, schon das dritte Spiel in Folge über 90 Minuten gemacht hat. Was muss ich über den Spieler wissen und wie siehst du seine Leistung?
Jani Regäsel war immer jemand, der im Dunstkreis der Spieler lag oder der Name lag, wo man gedacht hat, die schaffen es vielleicht in den Profibereich. Da gab es noch andere Namen vor der Saison, Maxi Mittelstädt oder ähnliches, dem man das eigentlich eher zugetraut hat und die waren auch im Trainingslager mit dabei, drei Jugendspieler. Jani Regäsel war nicht dabei. Und durch etliche Verletzungs- oder andere Problematiken, also unser Stammrechtsverteidiger ist ja eigentlich Peter Pekarik, der hat sich verletzt, auch Schulterverletzung, musste operiert werden und wird zur Rückrunde wieder dabei sein. So, dann hat Mitchell Weiser übernommen und hat das, wie glaube ich jeder, der die Bundesliga verfolgt, weiß, hat das sehr, sehr gut gemacht. Besonders offensiv gesehen war der wirklich ein Gewinn und sowas kannten wir tatsächlich lange Zeit nicht, weil Peter Pekarik defensiv sehr stark ist, offensiv aber kein Virtuose. Und jetzt hat man dann gegen Gladbach, wo man ja 4-1 verloren hat, hat man sich den Mut gefasst und Jani Regäsel für die letzte Viertelstunde reingeworfen. Und damals hat dann Dardai gesagt, wir haben zwei Ballkontakte von ihm gesehen und wussten, der spielt nächste Woche in Hannover. Und so kam es dann auch, dass er gegen Hannover in der Startelf stand. Das Interessante ist auch, dass er ja für seine 19 Jahre durchaus speziell aussieht. Also seine Frisur und auch sein fast schon komplett tätowierter Arm ist natürlich etwas, was ihn irgendwo herausstechen lässt. Dennoch eine eher ruhige Person, der einfach wirklich sehr, sehr diszipliniert Fußball spielt. Der ist ein Mentalitätsspieler, der ist sich für nichts zu schade, gibt sehr viel Einsatz, ist aber nie übermotiviert. Das heißt, gegen Hannover hat er eigentlich alle Aufgaben erledigt, die man als Außenverteidiger zu erledigen hat. Defensiv alles zu machen, aber auch offensiv das Spiel anzukurbeln. Und zusammen mit Mitchell Weiser, der den Rechtsaußen gab, war das eine verdammt gute rechte Seite. Und für 19 Jahre spielt Jani Regäsel einen bemerkenswert unaufgeregten Fußball auf einer der wohl besonders in Deutschland komplexesten Positionen, die es gibt als Außenverteidiger. Er macht seine Sache einfach wirklich sehr, sehr gut. Unspektakulär, muss nicht irgendwie unter Welpenschutz geraten von wegen, ja, dafür, dass es sein Debüt war, war das gut. Nein, das ist einfach insgesamt in der Mannschaft gesehen eine sehr, sehr geschlossene Leistung. Und Jani Regäsel, man darf das nicht immer zu weit greifen, weil viele Talente schon, besonders auch in Berlin, gescheitert sind. Aber er hat auf jeden Fall das richtige Rüstzeug, weil er zum einen das Talent hat, aber auch wirklich den Willen und auch die Reife. Also könnte es wirklich ein Spieler werden, von dem man in den nächsten Jahren wirklich was hört.
Wir werden es uns merken und dann können wir alle sagen, du hast es uns im Rasenfunk als erster prophezeit. Also halten wir fest, ihr habt keine einheitliche Spielidee, was aber vor allem daran liegt, dass ihr euch auf jeden Gegner speziell einstellt. Ihr habt mit Dardai und Wiedmeier so eine stille, stumme Achse, die jetzt so ein bisschen sich auf dem Spielfeld dann fortsetzt in Skjelbred Darida. Ihr habt ein Torwartproblem gelöst, das es so direkt gar nicht gab, beziehungsweise gibt, weil der zweite Torhüter, die etatmäßige Nummer 1, gerade noch verletzt ist, mysteriös. Und ihr habt Ruhe im Umfeld und noch einen jungen Typen, der vielleicht eine schöne Flanke mal zusammen mit Mitchell Weiser bilden kann. Was gibt es noch etwas, was du über die Hertha loswerden möchtest? Dann musst du jetzt damit rausrücken.
Ach, generell die Stabilität und generell die Personalien, die jetzt auch beispielsweise auch verlängert haben. Also so eine wichtige Stützen wie Marvin Plattenhardt oder Sebastian Langkamp haben ja jetzt auf Jahre hin verlängert. Marvin Plattenhardt bis 2020, das ist schon ein Vertrauensbeweis von beiden Seiten. Man merkt, dass in Berlin wirklich was ranwächst, dass wir auch interessant werden für viele Spieler. Also viele hätten nicht gedacht, dass wir einen Darida oder Weiser bekommen. Und da wächst wirklich was zusammen. Und nicht nur Regese und Weiser sind ja junge Spieler, die wir momentan fördern, sondern auch Niklas Stark, den wir verpflichtet haben, der leider verletzt ist, der muss leider auch unters Messer. Dann haben wir eine Marvin Plattenhardt, der gerade mal 23 ist. Brooks, John Anthony Brooks, schon länger dabei, trotzdem erst 22 Jahre jung. Wir haben viele junge Spieler, die momentan wirklich reifen und auch wichtige Personalien werden. Und der zweite Punkt, und dann vielleicht auch der letzte, ist wirklich die Verletzungsmiserie. Thomas Kraft ist verletzt, Peter Pekarik ist verletzt, Sammy Alagui, Julian Schieber, Roy Behrens war lange verletzt, Baumjohann kam erst dann mit der Zeit wieder, Cigerci findet jetzt erst auch richtig rein nach seiner Verletzung. Wir haben eine unglaubliche Verletzungshistorie und da macht es einen umso stolzer, dass diese Mannschaft es packt, so einen Fußball zu spielen, weil doch Schieber letzte Saison unser Top-Torschütze war, der fehlt jetzt und man merkt es eigentlich nicht. Also das sind so zwei Punkte, die mich auch positiv auf den Rest der Saison blicken lassen.
Ja, wirklich erstaunlich. Ihr seid, glaube ich, immer so ein bisschen noch unter dem Radar geflogen, auch jetzt noch, weil die noch plakativere Geschichte dann einfach die Rückkehr von Borussia Mönchengladbach unter André Schubert war. Bin mal gespannt, wie es bei der Hertha weitergeht, wenn sich die Scheinwerfer irgendwann mehr auf euch drehen, wenn Rainer Holzschuh den Scheinwerfer dreht. ja, schön. Aber da hast du auf meiner Seite mal wieder ein paar Fragezeichen beseitigt. Ich weiß nicht, ob Christian überhaupt noch da ist. Entschuldigung, du kommst jetzt lange nicht mehr zu Wort. Gibt's noch was du über die Hertha wissen möchtest?
Nein, mich freut's, was Marc gesagt hat, spielen lernen und mit Jungen dann die Liga zu entwickeln. Das macht seit langer Zeit auch mal wieder die Hertha für mich interessant zum Zuschauen.
Freut mich.
Schöner hätte dieses Schlusswort nicht sein können. Vor allem, weil Christian bisher aufgefallen ist als jemand, der eher mal poltert und hasst. Und dann, wenn sogar er jetzt dann zufrieden ist mit der Hertha, dann kann man mehr nicht erreichen. Dann kann man auch, glaube ich,
von Darmstadt.
Ja, warten wir mal ab den 12. Dezember, wie sie Hertha in Darmstadt präsentiert, welchen Matchplan Dardai da auspackt.
Da wird es einen Twitter-Krieg geben.
Ich sag's dir. Yes.
Wenn wir dann gegen Sandro Wagner, Peter Niemeyer und Fabian Holland spielen, das wird eine Sause, du.
Ja, Sandro Gohl, die sind turbomotiviert. Na klar.
Wir werden es auf dem Schirm haben. Ja, sehr schön. Ich glaube, mehr gibt es zu diesem Spieltag wirklich nicht zu sagen. Wir haben uns viel, viel Zeit genommen und die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Habt ihr noch Lust und Zeit für einen kurzen Blick in die internationalen Ligen?
Na klar.
Schieß los. Dann hat Christian jetzt schon wieder keine Chance mehr. Premier League. tatsächlich so, dass City jetzt wieder vorne ist, dank eines 3:1 gegen Southampton. Und dahinter haben die Plätze 2 bis 5 alle nur unentschieden gespielt. Als da wären Leicester, die als Tabellenerster in diesen Spieltag gegangen sind, 1:1 gegen Manchester United. Oh. Arsenal mit Tor von Özil, der wahnsinnig gut drauf ist. Echt krass. Hört euch den German Gunners Podcast an. Lohnt sich. Gegen Norwich 1:1. Spurs gegen Chelsea 0:0. Was heißt, dadurch, dass Liverpool gegen Swansea gewonnen hat, saugen die sich jetzt langsam ran. Jetzt schon Platz 6 und 23 Punkte. Und die davor 25, 27, 28, 29.
Mhm. Ja, du schaust öfter Liverpool, Marc, hast du gesagt. Mhm. Für dich dann keine Überraschung?
Wenn man die spielerische Entwicklung sieht von Liverpool seit Klopp, tatsächlich nicht. Also man muss auch sagen, dass die Vereine, die bis jetzt oben stehen, alle nicht komplett souverän sind. Man kann auch davon ausgehen, dass Leicester noch ein bisschen ablassen wird, auch wenn es beeindruckend ist, was die bis jetzt geliefert haben. Manchester United spielt einen nicht würdigen Fußball für den Platz, den sie dort haben, auch wenn es mich für Schweinsteiger freut, dass er jetzt getroffen hat. Also ich muss sagen, Liverpool spielt einen der besten Fußballstile, die es momentan so in der Premier League gibt. Die kommen auch alle noch nicht so mit dem System klar, was Klopp spielt, was sehr halt an die BVB-Zeiten erinnert, ist ja klar. Also warum sollte er das System, was damals so gut funktioniert hat, nicht auch irgendwo auf den FC Liverpool anwenden können? Also starkes Pressing schöne Offensivkombinationen. Ein Emre Can blüht unter ihm auf mit einem unglaublichen Hackenpass im Spiel gegen Chelsea. Nee, War Man City. Mhm. War Man City. Und auch Spieler wie Lallana, die absolut als Fehleinkäufe galten, blühen auf. Und also für mich tatsächlich nicht total verwunderlich, dass Liverpool jetzt da oben angreift. Und man wird sehen, wo es noch hinführt. Ein internationales Geschäft wäre sehr schön. Ich denke mal, das wird auch irgendwo von Klopp gefordert, sollte es weiter so gehen. Macht einfach Spaß, Liverpool zuzugucken, absolut.
Mhm. Insgesamt auch eine Liga, die gerade eine schöne Dynamik hat, mit vielen Geschichten, die da zu schreiben sind. Ich glaube, das wird bis Weihnachten, und dann gibt's ja auch noch den Boxing Day, genau. Das wird, glaube ich, noch spannend zu verfolgen sein, wenn man Lust hat, sich Premier League ein bisschen zu geben.
Die traurigste Geschichte schreibt bis jetzt Aston Villa. 5 Punkte nach 14 Spielen, schon 5 Punkte hinter den anderen, das ist schon, das hätte man nicht so erwartet vor der Saison.
Das ist allerdings wahr, ja, das ist wahrscheinlich die Rache für Aston Villa, waren noch diejenigen, die ihr Logo gewechselt haben aufgrund des Investorenwunsches,
oder? Nee, nicht Aston Villa, um Gottes Willen, wer war denn das? Also in der ersten Liga wüsste ich jetzt gar nicht, wer das gewesen sein soll.
Dann habe ich das jetzt vollkommen falsch. Das war mit dem Drachen, war das.
Ja, nein, das waren die. Geh mal weiter im Programm. Ich finde das kurz raus. Mhm.
Das ist gut. Dann können wir noch in die Primera Division gucken. Da ist aber eigentlich alles wie immer. Barca marschiert jetzt nach dem 4:0 im Clasico, jetzt auch 4:0 gegen Real Sociedad. Messi auch wieder zurück, trifft auch wieder, klar. Was soll er auch sonst tun? Hat er nichts zu tun, aber haben auch alle drei Großen gewonnen. Da finde ich am interessantesten Atletico, die auf Platz 2 stehen mit 4 Punkten Rückstand hinter Barca. Und da finde ich bemerkenswert die Torbilanz, weil die nämlich 18:6 Treffer haben. Also die mit großem Abstand beste Abwehr in der spanischen Liga. Aha. Und mittendrin Scott Ramon Mustavi, der jetzt zwar gerade verletzt ist, aber interessante Entwicklung. Finde ich auch erstaunlich, dass der immer noch so ein bisschen unter dem Radar der Medien läuft, obwohl er ja Weltmeister geworden ist und auch bei der Weltmeisterschaft gute Leistungen gezeigt hat. Erstaunlich. Also ich habe von dieser Mustavi-Verletzung gar nicht so viel mitbekommen. Mhm. Naja, so ist das, wenn man im Ausland spielt.
Aus den Augen, aus dem Sinn, ja.
Kurzer Zwischeneinwurf. Also, Hull City war der Verein mit dem Tiger-Logo. Der ist ja aber abgestiegen zusammen mit Burnley und den Queen's Park Rangers. Aber es gab auch Cardiff City, die dann durch ihren, ich weiß es gar nicht, indonesischen oder sonst was Investor, hatten sie dann dieses rote Drachenlogo.
Ja,
weil Cardiff City ja eigentlich die Schwalbe und ein blaue Vereinsfarben hat. Das haben sie aber mittlerweile wieder geändert, soweit ich weiß. Also das haben sie wieder geswitcht. Also die beiden Vereine.
Ach mein Gott, Investoren sind doch einfach lustige Menschen. Ja, danke für Recherchieren. hast du mich jetzt aus der Patsche geholt, da habe ich alles durcheinander geworfen. Ich habe mir die europäischen Ligen diesmal ein bisschen unter dem Aspekt angeguckt, wie viele Gegentore die besten Mannschaften gefangen haben. Denn das ist ausgegangen bin ich von den Bayern, die mit 42-5 Toren gerade Erster sind. Jetzt haben wir gerade schon gehört, in Spanien sind 6 Tore der beste Wert, Atletico Madrid. Und in Italien
Inter mit 7 Tore.
Ja, Inter und Neapel, da ist es tatsächlich so, dass die mit dem wenigsten gefangenen Toren auch tatsächlich die Liga anführen, was ansonsten nicht immer der Fall ist. Inter, Neapel und Florenz da mit 11 Toren, wobei ich glaube Inter und Neapel zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, ach ja, die spielen gegeneinander, genau, am Montag. Oh, wenn ihr das hört, das könnte man sich angucken. Montag, 30.11., 21 Uhr, Platz 1 gegen Platz 2 in der Serie A. Ja, ansonsten alles unspektakulär. Ligue 1 so langweilig wie die Bundesliga, PSG 13 Punkte weg, noch keine Niederlage nach 15 Spielen. Super League, Samuel Eto'o führt die Torjägerliste vor Mario Gomez an. Fener spielt da noch, könnte Besiktas noch überholen. Den Rest sparen wir uns. Ajax führt die Niederlande. Naja, ansonsten gibt's keine Geschichte zu erzählen.
Thiago Silva möchte seine Karriere bei PSG beenden. Das habe ich heute gelesen. Mehr weiß ich zu PSG, kann ich zu PSG nicht beitragen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass in Frankreich die interessantere Geschichte dann eher im Platz 2 lauert. Aber diese Geschichte kann ich leider nicht nacherzählen, weil ich da mich noch nicht genügend reingelesen habe. Aber zumindest überraschend ist, dass ich wusste doch, war ein Witz. Die stehen auf Platz 2, durchaus überraschend, wenn man nur mal so kurz googelt, wie der Verein bisher abgeschnitten hat.
Aber Platz ich kann euch 3? Jetzt leider. Ach, wer sind die denn? Die kenne ich nicht mal.
Ja, um
Gottes Willen. Das ist ja traurig.
SCO. Genau. Und dann Olympique Lyon. Könnt ihr mir kurz sagen, ach Juninho, jetzt endlich, mein Gott, ich habe seit dem Champions League Spieltag, an dem Lyon gespielt hat, drüber nachgedacht, wer früher die Freistöße bei Lyon geschossen hat, als sie noch gut waren.
Der war großartig.
Ja, Wahnsinn, jetzt ist mir endlich eingefallen. Jetzt muss ich den Kumpel anrufen, mit dem ich darüber geredet habe. Weil ich dann gleich mit der Aufnahme durch bin.
Der wird sich auch denken, Freak.
Naja. Ach ja, Fußball, schönes Spiel. Ansonsten gibt's eigentlich nur noch kurz einen Blick auf unser Tippspiel zu werfen. Ich habe schon ewig nicht mehr gesagt, wer da vorne liegt. Ihr könnt mir ruhig unterstellen, dass es daran liegt, weil ich so furchtbar schlecht bin, aber ich habe es wirklich einfach nur vergessen. Platz 1 tatsächlich der uns allen bekannte Bimbishausen, Julian Ritter von der TSG Hoffenheim-Blocker. Während die TSG auf Platz 8 steht, steht er auf Platz 1 im Rasenfunk-Tippspiel.
Welche Ironie.
Ja, das sind sicher lieber.
Ja, mich würde interessieren, ob er tauschen würde.
Mich würde interessieren, wie er bei den Spielen von Hoffenheim tippt.
Das kann ich dir jetzt so schnell nicht recherchieren, aber guck mal nach. Also wenn er auf Platz 1 ist, ist er da wohl eher Realist.
Ich würde es vermuten. Ist
seine Frisur, ja. Dann noch auf den Plätzen dahinter David B. Naujek, Rasenschach, Klink, Mulm 1910, Hubert, Torben, Vielchen, Discomani, @Discomani, treuer Hörer der ersten Stunde, folgt ihm auf Twitter, er freut sich und er ist es wert. Und Pierre, das sind so die ersten 10 in unserem Rasenfunk-Tippspiel. Und Frank, der ja hier die Technik für uns macht und im Hintergrund viel werkelt, ist vor mir. Deswegen hat dieses Tippspiel für mich sowieso jeden Wert verloren.
So aussichtslos gleich zurück.
Ja, ich bin dieses Jahr aber auch besonders schlecht. Also, also, aber da ist auch jede Herbe berechtigt. Ich tippe aber auch wirklich eine Grütze. Ich habe zum Beispiel, diesen Spieltag zum Beispiel, habe ich ein eindeutiges 1-0 von Ingolstadt bei Hannover gesehen. Ich war mir ganz sicher, Ecke 1-0. Und dann kriegt Hannover nichts mehr zustande, weil sie den Ball kriegen. Und Ingolstadt sagt, so, jetzt macht mal.
Aber die Bundesliga ist doch generell dieses Jahr nicht zu tippen, finde ich. Also, das ist wieder dieses... Kein Spiel ist sicher, außer Bayern. Selbst Dortmund verliert er dann halt wieder gegen HSV und auch wir von Hertha Base haben ein Tippspiel. Da sieht's auch zappenduster für mich aus. Also ich kann mitfühlen.
Ja, ich frage mich dann aber ganz ehrlich, woher dann das Imageproblem kommt, das die Bundesliga gerade hat. Also ob das tatsächlich dann nur an der Dominanz der Bayern liegt, das doch ja in der allgemeinen Wahrnehmung ist als relativ langweilig empfunden wird, was passiert.
Es muss halt Dortmund jetzt, also ich glaube, die beste Zeit hatte man eigentlich, als Bayern und Dortmund sich so perfekt konkurriert haben mit dem Höhepunkt des Champions League-Finals. Also ich glaube, wenn Dortmund, die ja wirklich eine Zugkraft haben, Champions League wieder spielen und erfolgreich sind, glaube ich, wird das alles anders aussehen. Momentan sieht es aus wie Bayern und seine Lemminge. Ja, also,
Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht auch gar nicht so sehr an der Dominanz der Bayern, sondern so untippbar die Spiele dahinter sind, liegt es aber auch daran, dass die Mannschaften so unkonstant sind. Also ja, sogar Dortmund eingeschlossen, wobei das Jammern auf sehr hohem Niveau ist, bei 10 Siegen und 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Aber wenn ich mir dahinter angucke, dass halt Wolfsburg schon 3-mal verloren, 4 Unentschieden, Gladbach schon 5-mal verloren, gut, das war alles am Anfang der Saison, Hertha 5-mal verloren, Leverkusen 5-mal verloren. Das heißt, selbst die obersten Tabellenregionen haben ein Drittel ihrer Spiele verloren. Also vielleicht kommt es daher. Deswegen ist es schwierig zu tippen und gleichzeitig aber auch wirkt es vielleicht sportlich jetzt nicht so brillant, weil man das Gefühl hat, keine Mannschaft eigentlich hat so wirklich eine Konstanz in ihrem Spiel.
Ja, jede Mannschaft holt gerade so Punkte, dass man nicht in den Trend reintippen kann.
Ja. Also, gerade wenn man denkt, man hat den Trend erkannt.
Gewinnt Hannover 4-0.
Ja, aber da ist ja der Trend jetzt einfach so alle 4 Spiele. Immer wenn man denkt, wenn sie das verlieren, dann wird es jetzt echt nochmal eng für Frontseck, dann gewinnen sie.
Und dann tippe ich einfach 6-0 auf, weiß ich nicht, Ingolstadt gegen Darmstadt oder mal gucken.
Naja. Aber insgesamt ein sehr schöner Spieltag,
fand ich. Ja, absolut. Das,
in der Tat sehr unterhaltsam.
Das nicht erwartet. Und es hat mir große Freude gemacht, ihn mit euch zu besprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch so viel Zeit genommen habt. Ich kann nur noch mal herausrufen an alle Hörer, folgt Christian Schwalm @exillilie und ihr werdet Tweets in eine emotionale Achterbahnfahrt mit ihm machen. Setzt euch in den Wagen und er wird euch mitnehmen auf eine wilde Fahrt durch die Welt der Emotionen.
Ja.
Christian, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat mir große Freude bereitet.
Vielen Dank, Max, ja.
Und auch schön, dass du mit dabei warst, Marc, jetzt schon zum zweiten Mal, wie immer kompetent. Du hast mir tatsächlich viel über die Hertha erzählt, was ich für immer in meinem Herzen bewegen werde. schön, dass du mit dabei warst. Marc @jungeh1892 von herthafanbase.de. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich ein bisschen Massenaufklärung betreiben konnte. Und freut mich tatsächlich auch, dass Christian als Darmstädter hier war, denn auch das war mir bis jetzt immer so ein bisschen ein Rätsel. Jetzt weiß ich, wie die Stimmungswelt aussieht bei den Medien. Und weiß sehr, auch, sehr welchen, gut, ja, welchen Namen ich quasi leihen werde, wenn ich das nächste Mal irgendwie betrunken sein sollte. Exil-Lilia.
Das funktioniert in fast allen Aggregatzuständen.
Sehr, sehr gut.
Praktisch, ja. War sehr schön, dass du diesen weißen Fleck auf der Fußball-Landkarte so ein bisschen farbig für uns gemacht hast.
Okay.
Jetzt brauche ich nur noch einen Ingolstädter nach dem Felgenralle und mal noch einen Wolfsburger.
Hattest
und
du jemand Mainzer?
Vom HSV. Dann
hattest du jemand Mainz da vielleicht?
Ja, Mainz hatten wir, die Mara Braun. Wäre aber auch mal wieder nötig. Ja, es wird einfach nie langweilig. Aber morgen, wir haben ja noch ein paar Sendungen.
Morgen geht's ja dann zur Mitgliederversammlung für mich von Hertha. Mal gucken, was uns da so alles Schönes erzählen.
Ja, schön. Man wird es da nachlesen können auf deiner Seite und man wird es auch hören können und damit schicke ich meine Podcast-Grüße raus, denn passenderweise zu dem Schwerpunkt dieser Sendung ist jetzt auch ein neuer Hertha BSC-Podcast verfügbar. Damenwahl heißt er und ihr solltet alle reinhören. Emotional geht's ungefähr so zu, wie wenn Christian und Marc entspannt zurückgelehnt über ihre Vereine reden. Also es ist sehr nüchtern, sehr angenehm zu hören. Ich habe die aktuelle Folge mir jetzt schon gegeben. Sehr zu empfehlen. Hört den Damenwahl-Podcast. Und in diesem Sinne, alle anderen Podcasts findet ihr auf rasenfunk.de/podroll. Mitmachen könnt ihr unter mitmachen.rasenfunk.de. Ich freue mich immer über Fragen und baue sie gerne in die Sendung ein. Und danke allen, die für diese Sendung Fragen gestellt haben. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bewertet uns gerne bei iTunes, wenn ihr mögt, und hört vor allem rein. Das ist noch viel, viel wichtiger. Nächste Woche gibt's die nächste Folge, wieder mit lustigen Schwerpunkten zu interessanten Vereinen. Ich weiß selber noch nicht zu welchen. In diesem Sinne, bleibt sportlich, schöne Woche. Bis dahin, ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.